Unsere Recherchen führen uns oft über Landesgrenzen hinaus und dann ist es immer wieder ärgerlich, wenn man online einen super informativen Artikel gefunden hat, so glaubt man, auf den Link klickt und dann mit einer Fehlermeldung aller, diese Website ist in deiner Region nicht verfügbar, konfrontiert wird. Beschränkungen wie diese machen ein VPN für uns unerlässlich und seitdem ich mit dieser Hürde erstmals konfrontiert wurde, setze ich auf NordVPN und umso größer ist die Freude, dass wir euch NordVPN hier jetzt auch endlich mal im Podcast vorstellen dürfen. Mit NordVPN wird der Datenverkehr nämlich über Server in einem anderen Land geleitet und für die Website sieht es dann so aus, als würdet ihr euch in diesem Land befinden und so könnt ihr dann problemlos auf Inhalte oder Seiten zugreifen, die in Deutschland normalerweise blockiert oder eingeschränkt sind. Das kommt definitiv nicht nur True Crime Podcastern zugute, denn NordVPN schützt eure Privatsphäre im Netz durch die Verschlüsselung eures digitalen Fußabdrucks und sorgt zum Beispiel auch dafür, dass Hacker im öffentlichen WLAN nicht mitverfolgen können, was ihr online so treibt. Kurz gesagt, NordVPN schützt eure Daten, eure Privatsphäre und gibt euch mehr Freiheit im Netz. Der VPN-Dienst ist einfach zu bedienen, super schnell, schützt bis zu 10 Geräte und unterstützt alle wichtigen Betriebssysteme wie Windows, Android, iOS, Linux und so weiter. Wenn ihr diesen Hürden beim Surfen im Netz also auch schon begegnet seid oder euch einfach allgemein online nicht so sicher fühlt, dann lege ich euch ans Herz, NordVPN einfach mal zu testen und über den Link in der Folgenbeschreibung oder mit unserem Code STIMMEN, komplett groß geschrieben, könnt ihr euch jetzt einen exklusiven NordVPN-Deal sichern und das dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie völlig risikofrei. Alle Infos zu dem Deal sowie den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt. Und jetzt hätten wir es eigentlich zusammen sagen
ist
können.
Ist richtig.
Ich habe meinen Einstieg verpasst.
Naja,
gut.
Ist okay. Wir widmen uns heute wieder euren Geschichten.
Yes.
Es wird lauschelig.
Ja.
Kuschelt euch ein. Wer weiß, vielleicht wird das auch schon so eine, ja, wir sind im September.
Ja, es geht langsam.
Es geht endlich schon wieder Richtung Herbst und Spooky Season.
Fühlt ihr es auch? Ich habe das Gefühl, ich bin ja in der Buchbubble unterwegs und ich habe das Gefühl, alle Buchmäuse sind auch so Herbst, Winter, Coziness.
Mhm.
Und ich ja auch, ich fühle es auch so total. Das hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Ich mochte Sommer immer richtig gerne und ich kann den manchmal auch appreciaten und auch genießen, so an einzelnen Tagen.
Ja.
Aber eigentlich ist mir zu hell und zu heiß.
Ich fühle das.
Ja, dass du das fühlst, das weiß ich.
Aber ich muss dieses Jahr sagen, noch fühle ich gar nicht so krass die Herbst-Vibes und ich crave es auch nicht so krass.
What?
Aber
es muss an den lebensverändernden Umständen.
Nee, ich glaube, weil ich auch nächste Woche noch in den Sommerurlaub fahre und wir haben einen fucking Riesenhaus mit Pool gebucht und den möchte ich in Gottes Namen benutzen.
Ja, absolut.
Und das Wetter soll regnen und darüber fuck ich mich jetzt ab.
Ich muss ganz kurz was sagen, nicht, dass die Leute denken, du bist schwanger. Denise ist nicht schwanger, aber gerade so
lebensverändernden Umständen. Nee, ich bin sowas schwanger.
Nein. Es ist einfach nur sehr viel los. Ich habe gedacht, Dini hat einfach so eine Phase. Sommer, yay.
Ja. Sommer raus.
Sommer raus, it is titten.
Nein. Nee. Keine, ich bin nicht pregnant.
Pregnant.
Also,
nicht pregnant.
Nee.
Okay.
Nee.
Okay. Ja, ich wollte es einfach nur mal klarstellen, weil die Spekulationen, also ich habe schon gehört oder gesehen.
Schon gelesen. Die Kommentare.
Genau.
Welcher Monat? Herzlichen Glückwunsch. Nein. So lebensverändernd dann auch wieder nicht. Genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, dass ich dann sage, okay, jetzt Herbst bitte. Aber?
Also ich bin schon auf jeden Fall down dafür und freue mich, dass wir heute eine cozy Zuhörerfolge aufnehmen.
Okay, dann passt das, ja?
Ja.
Dann, Leute, Kerzen an, einmuckeln.
Jo, los geht's.
Und wir starten mit der Geschichte von der Michelle. Und sie schreibt, guten Tag. Ich bin Michelle, 16 Jahre jung und hätte, wie man im Betreff lesen kann, etwas für eine Zuhörerfolge. Es sind zwei kleine Dinge. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie mal irgendwo erzähle, aber ich möchte es wenigstens versuchen. Um circa 2016 bin ich in eine neue Stadt gezogen. Ich war damals gerade mal 11 Jahre alt. Ein paar Monate, nachdem wir dorthin gezogen waren, habe ich angefangen, meine Geschwister rufen zu hören. Eines Morgens bin ich wach geworden, in die Küche gelaufen und hörte meinen Bruder von hinten meinen Namen rufen. Ich drehte mich um, aber da war niemand. Also habe ich ihn gerufen. Nach ein paar Sekunden ohne Antwort bin ich in die Küche gegangen und habe mir Frühstück gemacht. Etwa eine Woche später hörte ich dann meine Schwester meinen Namen rufen. Genau das gleiche Szenario, nur mit dem Unterschied, dass meine Schwester an diesem Morgen gar nicht zu Hause war. Ich habe sie am Abend gefragt, ob sie da gewesen sei, aber sie verneinte es. Das lässt sich vielleicht damit erklären, dass ich jung war und durch den Umzug auch unterbewusst gestresst. Das zweite Erlebnis ist aber noch etwas merkwürdiger. Bei meiner Freundin in der Nähe gibt es eine alte, verlassene Bibliothek, komplett voll mit Graffiti. Wir dachten uns, lass da mal reingehen. Alles war spannend, ein großes Gebäude, viel zu entdecken. Am gruseligsten war der Dachboden bzw. Speicher. Die Holztreppe dorthin war halb kaputt und jemand hatte einen Stuhl davor gestellt, wahrscheinlich andere Jugendliche. Ich habe mich nicht getraut, hochzugehen, da ich etwas kräftiger bin, hatte ich Angst, dass die Treppe kaputt geht. Meine Freunde wollten auch nicht hoch, sie hatten insgesamt zu viel Angst. Auf der dritten Etage fanden wir einen Raum voller Holz, das mit Stroh ummantelt war, quasi perfekt zum Anzünden. Ich habe natürlich herumgewitzelt und gesagt, dass ich einfach ein Feuer daran halten könnte, um zu sehen, was passiert. Aber natürlich habe ich das nicht gemacht. Der ganze Raum war voll davon und es war klar, dass das ganze Gebäude abbrennen könnte. Als wir rausgingen, habe ich noch einmal hineingeschaut und einen Jungen oder Mann, ich kann nicht sagen, wie alt er war, an einem der Fenster vorbeilaufen sehen. Wir sind noch mal rein, um nachzuschauen. Aber da wir schon lange drin waren, hungrig und durchgefroren, es war Winter, sind wir dann doch lieber nach Hause gegangen. 3 Wochen später stand die Bibliothek in Flammen. Ich habe sofort meinen Freunden geschrieben und gefragt, ob sie genaueres wissen, aber es kam nie heraus, ob der Brand gelegt wurde oder von selbst entstanden ist. Liebe Grüße, ich höre eure Podcasts zwar erst seit einem Monat, aber ich höre euch sehr gerne zu. Macht weiter so. Eine Lost-Bibliothek.
Ja, ich liebe das. Ich würde gerne auch mal sowas einfach entdecken und dann so. Das Problem ist, ich kletter ja nicht über Zäune und ich breche auch auf keinen Fall irgendwo ein oder steige durch Fenster, die kaputt sind oder so.
Ja, ja.
Weil ich immer finde, Begrenzungen haben einen Sinn. Aber ich würde auch gerne mal sowas finden und so die Möglichkeit haben, da wirklich reinzugehen, ohne dass ich irgendwie Hausfriedensbruch.
Also das ist quasi ein offiziell zur Verfügung gestellter Lost Place
muss
zum
es gar
Entdecken.
Nicht so, muss okay. Es gar nicht so, weil ich glaube, das wird so ein bisschen den Vibe kaputt machen, sondern eher so, weiß ich nicht, vielleicht steht die Tür einfach auf oder so, weißt du? Also
so, das ist kein Zaun drum.
Genau.
Aber also darf so, man dann, ich glaube, dann dürftest du auch nicht rein.
Nee, aber dann müsste ich nicht klettern und ich glaube, die Hürde wäre für mich nicht
Ach,
so
klettern
schlimm.
Ist das
ja,
drum.
Ja, wenn
ich muss dir nur einen Lost Place suchen, der keinen Zaun hat und wo die Tür offen steht.
Ja, dann würde ich vielleicht mitgehen.
Ich glaube, das wird sehr einfach.
Ja?
Ja.
Hast du was im Kopf?
Also ich glaube, es gibt Tausende, bei denen das, also die sind nicht alle, wer weiß wie, eingezäunt oder abgeriegelt oder so.
Ich muss immer an die Grundschule bei mir in der Straße denken, die gar nicht mehr in Betrieb ist, schon ewig nicht mehr. Meine Mutter ist damals da zur Grundschule gegangen und das ist auch so ein richtig krasser Lost Place. Ich würde da so gerne mal rein und gucken, was da noch so ist.
Aber die hat einen Zaun.
Ja, ein Riesen, so eine Mauer. Also es ist halt eine Schule, ne? Die haben ja oft so Steinmauern dann irgendwie gehabt. Auf dem Schulhof einfach der komplett.
Und da ist nirgendwo ein Tor offen?
Nee, da ist kein Tor offen.
Okay.
Und Und die Schule ist wahrscheinlich auch geschlossen. Ich vermute, dass das ist ja dann auch nochmal was anderes. Kein Privatgebäude, was irgendwie verfällt, sondern das ist ja irgendwie von der Stadt dann. Zwar eine städtische Schule und das ist dann irgendwie von der Stadt oder keine Ahnung, wenn du so eine katholische Schule hast, ob das dann die Kirche ist, die da die Schlüssel für hat und so, da wird ja irgendwie mal zwischendurch einer nach dem Rechten sehen, beziehungsweise die Schlüssel dafür haben quasi. Ich glaube, da wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf geachtet, als wenn jemand einfach irgendwie was verwildern lässt, was ihm halt gehört so. Und andererseits hast du natürlich trotzdem recht, es ist ein bisschen doppelmoralisch, weil ich könnte ja auch einfach sagen, man geht halt nicht in fremde Häuser. Aber wenn ich halt sehe, so, da ist halt echt keiner drin, ich würde schon gerne einfach mal gucken gehen. Ich will ja nichts kaputt machen.
Ja,
und
ja.
auch nicht, also ja. Ich will ja keinen Vandalismus betreiben.
Genau, es geht ja dann wirklich nur um dieses einfach mal gucken.
Genau. So. Ich würde auch total gerne mal nach Pripyat diese Stadt vor Tschernobyl, wo die Leute alle weg mussten und so. Ich meine, das ist, also ich wollte vor dem Ukraine-Krieg, habe ich schon auch überlegt, ob ich da mal hinfahre, weil du kannst da halt hin, ne? Und dir diese, das sind alles Lost Places da, ne? Weil dieses Dorf ja komplett evakuiert werden musste, nach dem GAU dort, musste ja alles komplett evakuiert werden. Da sind halt teilweise noch Klamotten in den Schränken und sowas alles, ne? Und das finde ich, hat halt so eine ganz, ganz...
So eine Geisterstadt.
Ja, genau. Hat so eine ganz dolle Faszination für mich. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass es komplett offiziell wäre. Der Traum ist natürlich gestorben. Aber sowas fände ich halt spannend, ne? Wenn du so Geisterstädte hast und du kannst da halt einfach hingehen und darfst da auch rumlaufen, weil das quasi so eine Art Museumscharakter hat. Sowas finde ich dann spannend. Aber zurück zum Vandalismus und damit auch zurück zu dieser
zum
Story.
Zum Brand in der Bibliothek.
Zum Brand in der Bibliothek. Mein Gott, ey. Eine alte Bibliothek, da würde mich auch interessieren, ob da noch Bücher standen, weil das scheint ja auch wie Zunder, ne?
Ja, ja.
Auch so gerade alte, so furztrockene, eingestaubte Bücher.
Ja. Wie weird auch. Also es ist jetzt mal naheliegend, dass irgendjemand das quasi vorbereitet hat, quasi
schon,
diese
schon,
Brandstiftungsnummer, weil vorher ja auch schon dieses Holz mit dem Stromwickel da lag und so.
Ja.
Aber das kann ich nicht verstehen. Wie kann man denn sowas Wertvolles wie so eine alte Bibliothek einfach anzünden?
Ja, weiß ich nicht. Wenn man einfach Vandalismus betreibt, ich glaube, das ist auch die Erklärung dafür, dass da jemand halt einfach so, du hattest ja, im Grunde hatte Michelle so ein intrusive thought, da so ein Feuerzeug dran zu halten und das Ding einfach.
Und bei manchen gewinnen die einfach.
Genau, aber ich die intrusive thoughts kann ich ja sehr gut nachvollziehen.
Ja, ja.
Ne?
Ich meine, das ist auch die naheliegendste Assoziation.
Natürlich, du siehst das, aber dein Gehirn verselbstständigt dich, aber wir haben den gesunden Menschenverstand, der uns dann sagt, mach mal nicht, ist auch nicht cool. So, natürlich machst du es nicht, aber es gibt halt dann den Nächsten und der macht's vielleicht und der ist vielleicht weiß ich nicht, der ist vielleicht super halbstark und findet sich irgendwie total krass und muss das dann irgendwie da machen.
Ja.
Das mit den Schwestern, mit den Geschwistern, das finde ich super weird irgendwie, die erste Story. Ich kann mir aber auch vorstellen, also ich weiß nicht, wie sind deine Geschwister denn so drauf? Sind das so Streichkekse?
Aber wenn sie nicht da war, wird sie nicht da gewesen
sein.
Naja,
ja, stimmt.
Das Ding ist, ich habe das manchmal oder schon mal gehabt, dass ich mir eingebildet habe, jemand hat nach mir gerufen, wenn ich super, 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 super müde war. Aber meine ich so eine Nacht durchgemacht.
So wie halluzinatorisch eigentlich.
Ja, also. Oder
der Geist ist nicht mehr so da.
Genau, also du weißt irgendwie schon noch, was du tust auf jeden Fall.
Ja, aber du bist ja deutlich eingetrübt in der Wahrnehmung, wenn du so 48 Stunden wach bist oder so.
Ja, ja, genau, das auf jeden Fall. Ja. Und dann irgendwie, oder du liegst irgendwo, dämmerst so weg und dann, wenn da noch eine Person im Raum ist, dass ich dann irgendwie manchmal das Gefühl, also dass ich dann hochgeschreckt bin und gesagt habe, so hast du mich gerade gerufen. Oder meinen Namen gesagt oder so, das kenne ich. Vielleicht war es der Stress und die ungewohnte Umgebung nach dem Umzug.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja.
Alles in allem, vielen Dank, Michelle, für deine Einsendung.
Ja, voll.
Und rest in peace, alte
Bibliothek. Ja, Mann.
Wie schade.
Ja, voll. Die nächste Geschichte kommt von Sophia. Und Sophia ist ein besonders junges Hörerherzchen, was mir wieder klar macht, wie jung die Menschen teilweise sind, die uns hier hören.
Jetzt ist sie aber auch keine 14 mehr.
Das stimmt. Wir sind ja auch, ihr habt es gerade vielleicht auch anhand der 16-jährigen Michelle, was war das jetzt hier? 2016, 11 war.
Ja.
Das heißt, ihr könnt auch mal zurückrechnen, wo wir jetzt gerade sind. Also es ist schon auch wieder lange her, dass diese Mails bei uns eingegangen sind.
Ja.
Die gute Michelle ist jetzt wahrscheinlich deutlich volljährig.
Deutlich volljährig, genau. Ja, das hast du schön gesagt.
Genau. Also Sophia, wenn du noch da bist, wir hoffen, wir haben dich mit 14 nicht irgendwie vertraumatisiert oder so mit allem, was wir hier gemacht haben. Und es geht dir gut und du hörst uns noch fleißig zu. Also damals. Ja,
dann hätten wir sie voll beim Erwachsenwerden begleitet.
Ja, das wäre krass.
Das wäre krass.
Ja.
Wir können zusammen alt werden.
Stell dir mal vor.
Stell dir mal vor.
Ja, ehrlich. Sophia schrieb damals, Hauptsache meine Stimme hat gerade so ein Stimmbruch-Ding gemacht.
Voice Crack. Schrieb.
Sophia. Okay, sie hat geschrieben, hallo ihr lieben Stimmen. Mein Name ist Sophia, ich bin 14 Jahre alt und lebe in Wolfenbüttel, einer Stadt in der Nähe von Braunschweig und nicht allzu weit entfernt von Salzgitter. Ich bin vor circa einem halben Jahr auf euren Podcast gestoßen und habe ziemlich schnell alle Folgen außer einer durchgehört. Die einzige, die ich ausgelassen habe, war die über Lars Mittank, einfach weil ich diesen Fall bereits in- und auswendig kannte. Den Teil, in dem ihr euch über die Hintergründe unterhalten habt, habe ich mir aus Interesse aber dennoch angehört. Das finde ich ja toll. Mhm. Muss ich einfach mal so sagen.
Ja, weil das ist ja auch das, also die Fakten, gut, die kennt man, aber unser Senf, das ist halt
lieb.
Unser Senf.
Ich finde es ganz lieb, dass du da sagst, du gibst da so viel auf unseren Senf.
Das ist sehr wertschätzend.
Ja, finde ich auch total, muss man einfach mal sagen. Ich habe drei kurze Ereignisse für euch, die sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Obendrein ist es vielleicht nicht ganz unwichtig zu erwähnen, dass ich als Kind schon ein ziemliches Creepy-Kid war. Meine Mutter hat mir kürzlich erzählt, dass ich als Fünfjährige einmal mitten in einem französischen Lied fragte: Mama, heißt das, morgen beginnt ein neuer Tag? Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ich hinterfrage sehr viel und stecke gerne meine Nase in alles Mögliche. Aber das Merkwürdige war, die Sängerin sagte diesen Satz exakt in derselben Sekunde. Da ich so klein war, konnte ich unmöglich etwas übersetzen. Bis heute kann ich nur ein paar französische Wörter, da ich Latein als zweite Fremdsprache gewählt habe. Auch meine Mutter war in ihrer Kindheit etwas merkwürdig. Sie sprach mit Wänden und hatte eine imaginäre Freundin. Den Namen weiß ich nicht mehr genau, aber ich meine, er fing mit M an. Nun zu meinen ersten Erinnerungen an merkwürdige Erlebnisse. Der Slenderman, der keiner war. Vor ein paar Jahren war ich mit einer guten Freundin in einem Jugendcamp. Am vierten Tag unternahmen wir eine Nachtwanderung. Auf dem Rückweg ließ ich meinen Blick durch den dunklen Wald schweifen. Links waren Brombeerbüsche und Gestrüpp. Rechts lichtete sich der Wald und ging in etwa 20 bis 30 Metern in offene Felder über. Plötzlich überkam mich ein ungutes Gefühl. Ich suchte angestrengt meine Umgebung ab und Sekunden später wünschte ich mir, das lieber nicht getan zu haben. Erst dachte ich, es sei nur eine Baumlücke, durch die der Mond hindurchschien. Doch dann bewegte es sich. Es sah aus wie eine schlanke, große Gestalt. Nicht so wie der Slenderman, dafür waren die Gliedmaßen nicht lang genug und er trägt ja bekanntlich einen Anzug. Ich starrte das Wesen weiter an. Mein Herz raste, Angst machte sich breit. Dann hob es einen Arm und schien zu winken. »Alles okay? Du wirkst so erschreckt?«, fragte meine Freundin. Sie schien nichts gesehen zu haben. Ich sagte nur, »Alles okay, ich habe wahrscheinlich nur ein Tier gehört.« Als ich erneut hinsah, war das Wesen verschwunden. Ich hielt es fast für Einbildung, bis mir auffiel, dass an der Stelle, wo ich zuvor eine Baumlücke gesehen hatte, gar keine Bäume mehr standen. Bis heute rätsel ich, was das gewesen sein könnte. Schneemann mit Hund. Dieses Erlebnis fand im Februar dieses Jahres statt, als heftige Schneestürme über Deutschland fegten.
Nicht dieses Jahr.
Nein, genau. Ich war nach dem Reiten auf dem Heimweg und entschied mich für einen Umweg durch den verschneiten Wald. Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad, aber das war wegen des Schnees nicht möglich. Auf dem Weg begegnete ich einem großen Mann mit einem Husky. Ich grüßte, doch er reagierte nicht. Nur der Hund sah mich kurz an. Ich ging weiter, hörte aber bald Schritte hinter mir, obwohl ich doch alleine war. Als ich mich umdrehte, lief plötzlich der Mann mit dem Hund hinter mir her. Dabei war er zuvor in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Sein Gesicht konnte ich unter der Kapuze nicht erkennen. Ich beschleunigte meine Schritte, blickte immer wieder zurück und irgendwann war er einfach verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Wahrscheinlich war es nichts Paranormales, aber normal war es definitiv auch nicht. Geister im Haus oder doch nur Zufall? Ich lebe seit 2 Jahren in diesem Haus. Meine Eltern haben das Grundstück gekauft und neu bebaut. Vor etwa 2 bis 3 Wochen passierte es zum ersten Mal. Die Tür öffnete sich von selbst. Es hätte daran liegen können, dass sie nicht richtig geschlossen war. Aber nach 1,5 Stunden? Ich glaubte das nicht. Seitdem passiert es immer wieder. Die Tür geht auf, die Lampe beginnt zu pendeln. Kleine merkwürdige Dinge geschehen. Nicht ständig, aber regelmäßig. Als ich meinem Vater davon erzählte, meinte er nur genervt, »Du glaubst doch nicht an Geister, oder? Das machen doch nur Kinder.« Er erklärte es rational. Der menschliche Körper sei nur ein Zusammenspiel aus Zellen und Nerven. Es gebe keine Seele. Und da Geister angeblich Seelen sein sollen, könne es sie auch nicht geben. Um selbst besser damit klarzukommen, habe ich dem Geist einen Namen gegeben. Charlie. Wenn wieder etwas passiert, sage ich, »Charlie, bist du es schon wieder?« Du jagst mir jedes Mal einen kleinen Schrecken ein. Das hilft mir tatsächlich. Einmal war eine Freundin bei mir, als wieder die Lampe wackelte und die Tür aufging. Wir lachten nur. Ich meinte gelassen, Charlie sei froh, dass sie nicht so schreckhaft ist wie die anderen. Seitdem erzähle ich meinen Freunden davon und sage, ob es Geister gibt oder nicht, weiß ich nicht. Wenn ja, habe ich aber keine Angst. Wenn nein, habe ich einem physikalischen Phänomen einfach einen Namen gegeben. Auch in meiner Schule, einem Gymnasium, das teilweise im Schloss der Stadt liegt, ist schon Merkwürdiges passiert. Mitten im Unterricht klappte einmal die Tafel langsam zu, obwohl Türen und Fenster geschlossen waren und kein Luftzug herrschte. Ich hoffe, euch gefallen meine kleinen Stories und dass nicht allzu viele Rechtschreibfehler drin waren. Ich wünsche euch noch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da muss ich jetzt drüber schmunzeln. Aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten.
Genau.
Viele liebe Grüße, Sophia. PS, während ich das hier geschrieben habe, hat mein Kater die Wand angeknurrt und die Lampe fing wieder an zu schaukeln.
Ja, Grüße auch von Charlie.
Ja, genau. Grüße auch an Charlie zurück und an dich, liebe Sophia. Ich wollte mal einmal ganz kurz direkt auf diese Sache mit dem Hund.
Mann, der ihr hinterhergelaufen ist. Mhm.
Genau. Jungs nicht machen.
Nee, einfach also, lauft einfach keinen Leuten hinterher.
Tatsächlich ja, aber tatsächlich will ich auch einfach nochmal sagen, ich glaube, ich kenne keine Frau, die noch nie das Gefühl hatte, in irgendeiner Form von einem Mann verfolgt worden zu sein und sich dabei unwohl gefühlt hat. Ich möchte nochmal Awareness schaffen kurz. Es ist einfach so, es muss gar nicht sein, dieser Mann hatte bestimmt nichts Böses im Sinn. Und man denkt ja auch immer erstmal, es ist ein Hundemann und Hundeleute sind erstmal okay. Ja, okay. Oder auch nicht. Aber, ne, so, weiß ich nicht. Du könntest jede Art, will ich einfach nur damit
weißt
sagen.
Weißt du, wer noch ein Hundemensch war?
Hm?
Hitler.
Oh, ach ja, Blondie.
Viele Schäferhunde.
Naja, ja. Ne, Shitty. Okay, will ich jetzt nicht gesagt haben. Ich wollte nur sagen, du kannst jede mögliche Vorschusslorbeere quasi da übergeben.
Mhm.
Und nichtsdestotrotz ist es für eine Frau oder eine weiblich gelesene Person oft ein bedrohliches Gefühl, wenn ein Mensch, der ihr körperlich so sehr überlegen ist, ihr nachts hinterherläuft.
Ja. Auch wenn das nicht gezielt tut, aber nur mal den gleichen Weg hat irgendwie.
Und deswegen will ich einfach sagen, was cool wäre, wenn man zum Beispiel einfach die Straßenseite wechseln würde, selbst wenn man den gleichen Weg hat. Weil es ein Scheißgefühl ist. Und weil du auch keine Anstalten machst, dich umzudrehen und zu sagen, folgst du mir jetzt oder was?
Mhm.
Weil du ja auch demjenigen nicht zu nahe treten willst gleichzeitig und so weiter und so fort.
Ja.
Sehr feministische Diskussion jetzt an der Stelle. Trotzdem möchte ich einfach sagen, bitte einfach nicht machen.
Einfach
bitte
nicht
hinterherlaufen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Leute nicht zu verfolgen, bitte tut es einfach nicht.
Ja.
So, oder?
Mhm.
Ja,
genau. Habe ich auch so. Musste ich auch direkt dran denken.
Finde ich einfach, ja.
Ja, da ich meine, ich verstehe auch, dass an der Stelle vielleicht einfach die Awareness fehlt, weil es eine komplett andere Lebensrealität
total,
ist.
Total, und das ist auch okay. Aber deswegen will ich es einfach nochmal sagen.
Ja.
Bitte macht's einfach nicht. Fühlt sich nicht cool an. Ist nicht gut. Ist einfach schon zu viel Scheiße passiert so.
Mm.
Ja, genau.
Ja.
Okay.
So, wir hatten einen Fast-Slenderman.
Ja.
Zwischen den Bäumen. Hätte bei Pia auf jeden Fall gereicht, damit der Stift schreibt.
Ja, ich habe auf jeden Fall gerade auch beim Lesen gedacht. Ja.
Aber wie weird auch, dass da erst so Bäume und dann nicht mehr.
Mm.
Vielleicht standen aber auch eigentlich ganz viele da. Mm. Das waren gar keine Bäume.
Oh mein Gott.
Ganz vieles Landy.
Ah ja, schön. Ja.
Oder deine Augen haben dir einen Streich gespielt.
Ja, oder so.
Suchst dir aus. So.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch maximal gruselig.
Ja, und das Letzte, also mit Charlie, das finde ich cozy und ich finde es extrem cute, dass du dich dafür entschieden hast. Egal.
Und auch tough für deine 14.
Ja, stimmt, ja. Dass egal, was auch immer es sein mag, dass du der Sache einfach einen Namen gegeben hast und damit ist es für dich weniger bedrohlich. Das finde ich, und ich überlege gerade, hat der Hausgeist von Alice und Jess nicht auch Charlie geheißen? Muss ich nochmal fragen.
Mhm.
Ich glaube, Charlie ist auch ein beliebter Gespensternamen.
Mhm.
Irgendwie. Ja, und das hat bei mir, also deine letzte Story hat bei mir schon ein bisschen für Herbst, weil ich glaube, so langsam kommt's.
Siehst du?
Die Folge ist auf jeden Fall zuträglich dafür.
Hab ich doch gedacht.
Fürs Herbstgefühl.
Ja, fabelhaft. Ja.
Also vielen Dank, liebe Sophia.
Danke dir.
So, wir machen mit einem etwas ernsteren Thema weiter. Und zwar die Geschichte von der Amy, an der Stelle die kleine Triggerwarnung, die behandelt oder thematisiert unter anderem auch den Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft. Wenn das für euch irgendwie ein Thema ist, das irgendwie problematisch ist, dann skippt die Geschichte am besten. Hallo ihr beiden. Ich bin nicht sicher, ob meine Geschichte besser in eine Zuhörer- oder eine True-Creep-Folge passt. Daher überlasse ich euch die Entscheidung. Tatsächlich hatte ich besonders während meiner Kindheit und Jugend immer wieder paranormale Momente. Das sind aber Geschichten für ein anderes Mal. Dieses Mal habe ich etwas für euch, das mir mit Mitte 20 passiert ist. Seitdem war es an dieser Front eher ruhig. Ich habe auch nichts dagegen, wenn das erstmal so bleibt. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Ihr versüßt mir damit meine täglichen Spaziergänge sehr. Vorneweg noch eine Kleinigkeit. Ich würde mich selbst als rationalen Menschen bezeichnen, der sich im Zweifelsfall für die logische Erklärung entscheidet. Trotzdem glaube ich auch, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen können. Und nun zur eigentlichen Geschichte. Mein Vater wurde in Nordafrika geboren und kam als junger Mann nach Deutschland. Er erzählte immer gerne Geschichten aus seiner Kindheit und ich liebte es, ihm zuzuhören. Für mich waren sie eine wundervolle Mischung aus Erinnerungen und Märchen aus Tausend und einer Nacht. Eine Geschichte, die er besonders gerne erzählte, handelte davon, wie meine Großmutter ihm als Säugling das Leben rettete. Eine Schlange war in das Zimmer gekrochen, in dem er schlief. Meine Großmutter befand sich in einem anderen Raum, schrie plötzlich auf und befahl ihrer ältesten Tochter, sofort nach meinem Vater zu sehen. Diese rettete ihn im letzten Moment, bevor die Schlange ihn erreichte. Mein Vater sagte oft, dass meine Großmutter hellsichtig gewesen sei, manchmal durch Träume, Ahnungen oder Vorhersagen, und dass dies am Berberblut gelegen habe, das durch ihre Adern floss. Leider habe ich sie nie kennengelernt, da sie vor meiner Geburt verstarb. Aber manchmal frage ich mich, ob nicht auch ein kleines bisschen dieses Blutes in mir weiterlebt. Alles begann damit, dass meine beste Freundin mir erzählte, dass sie schwanger sei. Eine wunderschöne Nachricht. Ich wusste, dass sie sich schon immer ein Kind gewünscht hatte und freute mich sehr für sie. Nicht lange danach träumte ich etwas unglaublich Intensives. Ich begegnete in meinem Traum einem kleinen Mädchen mit blonden Locken, das unbedingt mit mir spielen wollte. Sofort hatte ich das Gefühl, nein, die Gewissheit, dass dieses Mädchen das Kind meiner Freundin war. Diese innere Sicherheit war so stark, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich erzählte meiner Freundin nichts von dem Traum. Vielleicht auch, weil es mir albern vorkam, sagte ihr aber stattdessen, ich bin mir sicher, dein erstes Kind wird ein Mädchen. Einige Wochen später stellte sich heraus, dass sie einen Jungen erwartete. Ich nahm das gelassen hin. Irren ist schließlich menschlich. Doch leider hatte ich mich nicht wirklich geirrt. Meine Freundin verlor das Kind. Es wäre ein kleiner, dunkelhaariger Junge gewesen. Ich versuchte, sie so gut es ging zu unterstützen. Aber was sagt man jemandem, der so etwas durchmachen muss? Bis heute bewundere ich diese unfassbare Stärke, die sie in dieser Zeit gezeigt hat und noch immer zeigt. Knapp 2 Jahre später war sie erneut schwanger. Ein Wunschkind. Und diesmal war es ein blondes Mädchen. Meine Patentochter. Sie hat keine Locken, aber sie ähnelt dem Kind aus meinem Traum auf unheimliche Weise. Hellblondes Haar, blaue Augen. Das ist umso erstaunlicher, weil ihr Vater dunkle Haare und braune Augen hat. Bis heute habe ich meiner Freundin nie von diesem Traum erzählt. Vielleicht auch, weil ich Angst habe, dass es sie traurig machen würde. Denn auch wenn ich es nicht wollte, am Ende hatte ich recht. Erstes Kind war tatsächlich das blonde Mädchen, das ich damals im Traum sah. Ein kleiner Nachtrag. Etwa 3 Jahre später hatte ich noch einmal einen ähnlich intensiven Traum. Darin begegnete ich einem kleinen, dunkelhaarigen Jungen von etwa 5 oder 6 Jahren. Fröhlich zeigte er mir all seine Spielsachen. Dann lief er lachend zu meiner Freundin, drückte sie fest, ehe er mir begeistert zuwinkte. Für mich war sofort klar, das war ihr kleiner Sohn, der mir zeigen wollte, dass es ihm gut geht und dass er immer bei ihr ist. Seitdem hatte ich keinen solchen Traum mehr. Vielleicht, weil alles gesagt war. Vielleicht auch, weil das Berberblut schwächer wird. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich diese beiden Träume niemals vergessen werde. Liebste Fangrüße, Amy.
Finde ich sehr rührig, die Geschichten.
Traurig,
ja.
Aber auch schön natürlich.
Ja, total. Ich würde gerne wissen, ob du Amy, deiner Freundin, von dem zweiten Traum erzählt hast.
Ich glaube auch nicht.
Oder ob du das für dich behalten hast, aus Pietätsgründen, was ich auch verstehen würde. Mhm. Ich meine, man lernt ja auch seine Freundinnen einzuschätzen und zu wissen, macht das was mit denen, wenn ich das jetzt erzähle? Ist ja. das was Tröstliches oder ist das was nicht Tröstliches?
Boah, ich glaube, ich war auch zurückhaltend.
Genau, ja, total. Ja. Also deswegen würde mich das menschlich einfach interessieren, mhm. ob dieser Traum mal an die Freundin herangetragen wurde. So.
Ja.
Genau, ich musste gerade erstmal googeln, was Berberblut ist.
Was ist Berberblut? Klär also, uns auf, ich weiß es auch nicht.
Berber ist tatsächlich eine veraltete und damit auch inzwischen diskriminierende Form von, ja, aber da Emmy das gesagt hat, dass ihre Oma das gesagt hat, glaube ich, können wir das einfach mal so lassen. Mh. Aber ich will es trotzdem einmal sagen, der scheint sehr veraltet und abwertend zu sein und hat quasi eine Ethnie gemeint, unter anderem aus Nordafrika, wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig recherchiert habe.
Okay.
Genau. Aber ich musste trotzdem erstmal kurz recherchieren. Ich finde, fand den Einstieg in die Geschichten so gelungen auch mit der Großmutter und dass sie hellsichtig war und Märchen aus Tausend und einer Nacht und so.
Ja, und dass der Opa die Geschichten immer weitergetragen hat.
Ich war
und
sehr
so.
Drin, ne? Mhm. Also vielen, vielen Dank, liebe Amy, für deine Geschichten und dein Vertrauen auch.
Voll. Und ich finde es auch einfach so süß, dass das jetzt einfach deine Patentochter ist.
Ja, voll.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal eine ganz besondere Verbindung macht, wenn man sich irgendwie gefühlt vorher schon mal gesehen hat.
Ja.
Und da gibt es auch diese Indigo-Kinder, die irgendwie auf einmal zu ihren Eltern gehen und sagen, Mama, ich habe dich mir ausgesucht und so.
Ja.
Das finde ich auch immer ganz crazy und spannend. Und
ist es auch.
Irgendwie auch eerie.
Ja,
aber es ist es, manchmal finde ich, wirken Kinder ja, also die, du sagst ja immer, also Kinder sind irgendwie noch so, die haben die keine Filter, die sind noch so nah am Feinstofflichen. Who knows?
Wer weiß, genau.
Ja.
Und ich finde es auf jeden Fall auch total, total spannend und interessant.
Mhm.
Vielen, vielen Dank.
Ja.
Die nächste Geschichte kommt von Amelie. Liebe Denise, liebe Pia. Zuerst einmal wollte ich sagen, dass ich ein Riesenfan eures Podcasts bin. Ich liebe alles, was gruselig ist und sich rational nicht erklären lässt. Ein Freund von mir tickt genauso, deswegen reden wir oft über Horrorfilme, Creepypastas, True Crime etc. Es sind aber nicht diese Geschichten, die mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen, sondern die, die mir besagter Freund erzählt hat. Ich werde sie aus seiner Perspektive schildern, denn so habe ich sie auch erzählt bekommen. Viel Spaß! Seit der Scheidung meiner Eltern vor mehr als 10 Jahren wohnen wir zu dritt in einem Einfamilienhaus. Meine Mutter und mein Bruder arbeiten beide im Krankenhaus. Deshalb bin ich es gewohnt, abends oder nachts alleine zu sein, wenn beide die gleiche Schicht haben. Meine Mom hat außerdem das Ritual, nach der Arbeit bei mir im Zimmer vorbeizuschauen. Mein Zimmer ist der ausgebaute Dachboden und mich kurz zu begrüßen. Ich bin ein großer Horrorfan, aber so richtig gruselig finde ich die meisten Filme oder Serien nicht. Manchmal schlafe ich dabei sogar ein. Eines Abends war ich wieder allein zu Hause und habe online mit ein paar Freunden gezockt. Da ich dabei ein Headset trage, nimmt man Geräusche oder Stimmen aus der Umgebung weniger wahr. Plötzlich hörte ich ein dumpfes Geräusch. Ich ordnete es erst meinen beiden Katzen zu, die werfen öfter mal was herunter, oder meinem Hund, der durch sein Alter etwas schlechter sieht und manchmal gegen Möbel läuft. Ich nahm aber vorsichtshalber mein Headset ab, um genauer hinzuhören. Da hörte ich, wie im Keller etwas auf den Boden fiel. Zuerst dachte ich, es wäre mein Bruder oder meine Mutter, doch dann fiel mir ein, dass die beiden arbeiten waren. Mit einem etwas mulmigen Gefühl nahm ich den Baseballschläger aus dem Zimmer meines Bruders, nur für alle Fälle, und schlich die Treppe hinunter. Unten angekommen, öffnete ich die knarzende Kellertür. Ein kleiner Lichtstrahl fiel hinein und tauchte den Raum in ein gespenstisches Licht. Es dauerte ein paar Sekunden, bis die Neonröhre an der Decke anging. Dann sah ich, was passiert war. Eine alte Umzugskiste mit Kinderkleidung von mir und meinem Bruder war aus dem Regal gefallen. Was mich allerdings beunruhigte, meine Tiere konnten es nicht gewesen sein, die Tür zum Keller war geschlossen. Mit einem flauen Gefühl im Magen ging ich wieder nach oben, setzte mich ins Wohnzimmer, schaltete alle Lichter an und wartete, bis meine Mutter nach Hause kam. Doch keine 2 Minuten später fing mein Hund im Flur an zu bellen. Ich ging zu ihm, um nachzusehen. Er saß dort, starrte die Kellertreppe hinauf und bewegte seinen Kopf so, als würde er jemandem zuschauen, der langsam die Treppe nach oben geht, direkt in Richtung meines Zimmers. Noch beunruhigender wurde es, als er plötzlich den Schwanz einzog und bellend den Rückzug antrat. Meine Katze begann neben ihm zu fauchen und machte einen Buckel. Ich hingegen sah gar nichts. Man sagt ja, dass Tiere im Gegensatz zu uns Menschen Übernatürliches wahrnehmen können. Ich nahm nur eine kalte Brise im Treppenhaus wahr. In dieser Nacht habe ich kein Auge mehr zugemacht und auch heute läuft mir noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Ja, was soll ich sagen, Amelie, mir auch. ja, ich meine, wir hatten schon sehr oft Katzen, die an Wände starren und so, ne? Aber ich finde es dann gruselig, wenn sich in der Mimik eines Hundes oder im Verhalten eines Tieres quasi eine Reaktion auf eine Bewegung von etwas, das man nicht sieht, manifestiert.
Ach so, du meinst, wenn der Blick irgendetwas folgt oder
ja,
so?
Genau, ja, genau. Das finde ich halt, das ist das Gruselige an dieser Sache. So, du beobachtest den Hund irgendwie, vorher gab es auch diese Geräusche, du weißt, okay, deine Familie kann es nicht sein, die sind arbeiten, die haben nicht rumgerödelt oder so. Ja, und
es passt halt auch alles, du hast auch eine Veränderung im Haus,
ja,
diese
genau,
Kiste, die runtergefallen
genau,
ist und
genau.
Dann verhalten sich die Tiere auch noch komisch.
Dann hast du noch das Gefühl, es wird irgendwie kühler. Also ich meine, das ist natürlich auch was das kann dein Körper dir auch streichmäßig irgendwie unterjubeln, weil du sowieso gerade Schiss hast und so. Ne? Ich kenne das von mir, wenn ich mich sehr aufrege über etwas oder sowas, kriege ich so eiskalte Hände und sowas und fange an zu zittern. Das ist auch so eine Erklärung, die ich oft denke, wenn jemand sagt, er hat kältere Temperaturen wahrgenommen, dann denke ich immer daran, wie ich mich verhalte, wenn für mich irgendwas passiert, wo ich Angst bekomme oder eine extreme Gefühlswahrnehmung in einer negativen Richtung wahrnehme, dann fange ich auch an zu frieren mitunter, egal ob das jetzt kalt oder warm draußen ist oder drin, in meiner Umgebung quasi. Ja, genau, also das könnte eine Erklärung dafür sein. Aber es passt natürlich trotzdem alles zusammen, ne? Und ich kann halt sehr gut verstehen, dass dir das immer noch ein Schauer über den Rücken jagt. Geht mir auch so. Ich habe auch gerade Schivers gekriegt, als ich es gelesen habe.
Mich hat das in die Zeit zurückversetzt. Das ist jetzt natürlich sehr, 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 sehr lange her in meinem Fall. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten früher auch für ein paar Jahre ein relativ großes Haus. Und da war ich natürlich dann, also hatte ich dann auch, ich war noch ein Kind, aber ich hatte ein Alter, wo man mich auch mal alleine lassen konnte für ein paar Stunden. Und wenn ich da abends alleine war, fand ich es, also manchmal hat man dann, finde ich, als Kind einfach so Scaries gekriegt. Auf einmal ist der Keller dann anders gruselig und so.
Kennst du das, wenn deine Ohren, also wenn du wirklich ganz in Ruhe bist, das habe ich heute noch manchmal. Und dann kommt irgendein unvorhergesehenes Geräusch, was nicht unbedingt immer zu deiner Wohnung gehört.
Ja.
Ich hatte das letztens, meinen Kühlschrank. Ich liebe meinen Kühlschrank, wir alle lieben meinen Kühlschrank, du weißt es.
Ja.
Ich habe einen ganz tollen Kühlschrank, aber der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und der macht zwischendurch sehr laute Geräusche. Und ich habe ja eine Weile nicht zu Hause in meiner Wohnung gewohnt dieses Jahr. Und als ich wiederkam, ist das zum ersten Mal aufgetreten. Ich hatte quasi die Übergangsphase von geräuschlosem Kühlschrank zu laut knackendem Kühlschrank
nicht mitbekommen.
Und ich habe mir so in die Hose gemacht und das war auch so ein Ding, dieses Geräusch gab es noch nicht. Und dann saß ich da, es war alles ruhig und von mir aus gab es auch irgendwie, keine Ahnung, Schrittgeräusche von oben drüber oder so. Aber dann knackte der Kühlschrank und mein Ohr hat richtig gezuckt. Also dann so dieses Muskelzucken.
Das ist krass, wie das auf einmal auffällt.
Ja,
so, also
genau.
Es knackt ja öfter mal was.
Ja, genau.
Aber man kann genau unterscheiden, welche Geräusche gehören zu meiner Wohnung und welche nicht.
Genau. Habe ich übrigens auch in Zusammenhang damit gelernt, dass ich, als ich einzog in die Wohnung, wir haben ein Holztreppenhaus. Das heißt, du hörst wirklich alles in diesem Treppenhaus. Die Leute, also das Schlafzimmer ist direkt am Treppenhaus. Und ich habe am Anfang immer mit Oropax geschlafen. Inzwischen bin ich sehr geräuschempfindlich und kann eigentlich fast nur noch mit Oropax oder ein Oropax, ein Kopfhörer, wie ihr wisst, sonst könnte ich ja auch meine Kopfhörer nachts nicht essen. Ne?
Genau.
Never gets old. Und trotzdem habe ich mal gelernt, dass man einfach eine Weile braucht, um sich an Umgebungsgeräusche zu gewöhnen. Und dass, wenn ich das durchgezogen hätte, ohne Oropax zu schlafen, ich auch vom Getrampel meiner Nachbarn irgendwann nicht mehr wach geworden wäre.
Das glaube ich auch.
Weil das Gehirn das als nichts Bedrohliches einordnen lernt nach einer Weile.
Ja, hier mit den Bauarbeiten.
Ja.
Die haben mich also mittlerweile, ich werde davon auch wach, weil es auch einfach ein gewisser Geräuschpegel ist. Aber ich kann mittlerweile die Entscheidung treffen, weiter zu pennen.
Ja.
Genau. Das wäre früher undenkbar gewesen. Ja. Oder auch hier, wenn hier die Zwischentür zufällt im Hausflur, das hörst du hier im Schlafzimmer auch. Das sind Dinge.
Oder wenn der Nachbar hustet.
Ja, also ich, genau. Oder singt.
Ja.
Das sind alles Dinge. Also ich habe einen sehr leichten Schlaf, deswegen registriere ich das immer noch. Aber das ist einfach nur ein wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, wieder wegdämmern und nichts mehr, was eine Reaktion in meinem Körper irgendwie.
Ja.
Ne, sonst merkst du ja selbst, sich der Puls beschleunigt, du bist irgendwie direkt wach.
Genau.
So ist das nicht, ja. Es gibt nur eine Sache hier in der Wohnung, wenn ich die irgendwann höre, dann scheiße ich mir A in die Hose und B mache ich gleichzeitig aber eine Flasche Sekt auf.
Ja.
Und das ist das Glöckchen neben meiner Wohnzimmertür.
Ja.
Weil das hängt da ja.
Ja.
Ich habe gesagt, so, wenn es hier irgendwann, wenn dir irgendjemand umhergeht, der möge bitte dieses Glöckchen läuten. Um mir zu verstehen, das ist mein kleines Experiment.
Ja.
Das wurde aber noch nie geläutet.
Okay. Das ist witzig. Okay, ja. Und dann scheißt dir in die Hose, Kühlschrank und machst den Fürst auf.
Ja, also wenn ich davon irgendwann nachts geweckt werde, dann, wie gesagt, dann scheiße ich mir in die Hose. Aber gleichzeitig wäre das bahnbrechendes Ergebnis, weil wie sollte das sonst passieren?
Das ist richtig.
Dann muss ich ein Forscherteam anrufen.
Ja. Oder wir fangen doch mit Ghost Investigations an.
Ja, spätestens dann, aber.
Ja, aber allerspätestens.
Aber allerspätestens. Aber dann kommt wahrscheinlich auch der Punkt, an dem ich Angst davor hätte, weil dann hätte ich ja für mich einen Beweis, dass es sowas geben muss.
Ja.
Und dann hätte ich, glaube ich, doch wieder Angst.
Verstehe ich auch. Ja, gut, Zeit kommt gerade. Vielleicht schalte ich in den Mutti-Modus um.
Vielleicht.
Und dann wird hier richtig investigiert. Ach komm,
als ob du dir nicht auch in die Hose scheißen würdest, wenn dieses Glöckchen auf einmal läutet.
Ich mir nicht in die Hose scheißen würde, ich scheiß mir immer in die Hose, wenn irgendwas passiert. Also weinen. Natürlich.
Okay.
Gut. Es sei denn, du weinst zuerst, dann kann es passieren.
Ja, genau, dann bist du im Mutti-Modus.
Dann werde ich aggressiv.
Dann bist du wütend.
Ja. Was soll das denn sein?
Ehrlich, was hängt da denn für eine Glocke?
Ja, ehrlich. Ja, wer soll die denn geläutet haben? Mein Gott.
Okay. Die nächste Geschichte kommt von der Eva. Hallo ihr Lieben, sehr verspätet, nämlich ziemlich genau 2 Jahre nach dem Start, habe ich mit eurem Podcast begonnen. Eure erste Halloween-Folge hörte ich etwa eine Woche vor Halloween 2021. Ach, jetzt freue ich mich doch auf Halloween.
Ja, sag ich doch.
Seitdem suchte ich ununterbrochen eine Folge nach der anderen, meistens abends beim Spazierengehen mit meinem Hund. Und ja, ich scheiß mir dabei regelmäßig fast in die Hose, wenn ich alleine im Dunkeln euren Geschichten lausche. So soll's ja sein. Besonders liebe ich die Creep-Me-Out-Folgen, deshalb wollte ich euch auch meine kleinen Erlebnisse schildern. Bitte entschuldigt kleine Fehler oder Ausdrücke. Ich bin aus Österreich und falle manchmal in den Dialekt. Außerdem bin ich kein großer Geschichtenerzähler. Erlebnis 1. Mein Opa. Es war vor etwa 15 Jahren im Februar oder März. Ich war damals ungefähr 15 Jahre alt. Mein Opa war zu dieser Zeit schon in sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand. Er war immerhin 82 Jahre alt. Ich liebte meinen Opa abgöttisch, genauso wie er mich. Wir waren ein Herz und eine Seele. Er verstand mich einfach immer, auch wenn er kein Mann großer Worte war. Seine Anwesenheit, seine Ruhe, das war es, was mir immer wieder Kraft gab. In der Schule hatte ich Italienisch, das verband uns noch mehr, da mein Opa Halbitaliener war. Umso schlimmer war es für ihn, dass er am Ende fast blind und taub war und kaum noch gehen konnte. Zum Glück dauerte dieser Zustand nur wenige Wochen. Eines Nachts rief meine Oma meine Mutter an. Opa liege im Sterben, sie solle noch vorbeikommen. Doch obwohl wir nur 2 Minuten zu Fuß entfernt wohnten, schaffte sie es nicht mehr rechtzeitig. Am nächsten Morgen erzählte sie uns, meinem Papa und mir, unter Tränen, was passiert war. Für mich war es eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens, diesen geliebten Menschen zu verlieren. Bei der Beerdigung besorgte meine Mutter die Blumen, sowohl für uns als auch für meine Oma beim gleichen Händler, am gleichen Tag, zum gleichen Preis. Es waren wunderschöne rote und weiße Rosen. 2 Wochen später gingen wir gemeinsam zum Grab. Die meisten Blumen waren verwelkt, wie man es erwarten würde. Nur die Rosen meiner Oma blühten frisch wie am ersten Tag, während unsere welk waren, wie die anderen auch. Meine Mama erzählte mir später, dass sie meinen Opa noch wochenlang bei uns zu Hause gesehen hat. Einfach nur da, sitzend auf einem Stuhl in der Ecke des Wohnzimmers. So als würde er sich noch verabschieden. Und das vielleicht Eindrücklichste. Opa hatte meiner Oma einmal eine Uhr geschenkt. Eine Automatikuhr, die sich durch Bewegung auflädt. Diese Uhr blieb in der Nacht seines Todes einfach stehen. Meine Oma hatte sie nie abgelegt. Auch ein Besuch beim Juwelier brachte keine Erklärung. Wochen später fing die Uhr plötzlich wieder an zu laufen. Ich selbst konnte mich nie richtig von meinem Opa verabschieden. Erst vor etwa 6 Jahren geschah es auf ungewöhnliche Weise. Aus medizinischen Gründen sollte ich eine Hypnosesitzung machen. Ich glaubte absolut nicht daran, ließ es meiner Mama zuliebe aber zu. Und dann geschah etwas, das ich mir bis heute nicht erklären kann. Gefühlt war ich 2 bis 3 Stunden in Hypnose. Tatsächlich waren es nur etwa 20 Minuten. In dieser Zeit sah ich meinen Opa. Ich konnte ihn ein letztes Mal umarmen. Als der Hypnotiseur mich weckte, weinte ich hemmungslos. Es dauerte lange, bis ich mich beruhigen konnte. Die Sitzung verfehlte zwar ihren medizinischen Zweck, aber sie gab mir meinen Abschied von meinem Opa. Erlebnis 2. Buddy und die Ecke. Gleich zu Beginn unserer Beziehung holten mein Mann und ich uns eine kleine französische Bulldogge, Buddy. Bis heute sind wir überglücklich mit dieser Entscheidung. Doch schon in unserer ersten Wohnung zeigte Buddy ein Verhalten, das wir uns nie erklären konnten. Abends stellte er plötzlich das Fell auf, knurrte und starrte in eine bestimmte Ecke im Vorraum. Dieses Verhalten wiederholte sich immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Buddy ist sonst die absolute Knutschkugel, liebenswert und verschmust. Umso seltsamer war dieses Verhalten. Und wenn es gerade während eines Horrorfilms wie Insidious oder Paranormal Activity passierte, war meine Paranoia perfekt. Später zogen wir in eine größere Wohnung. Buddy begann auch dort wieder in Richtung Vorraum oder Küche zu knurren und das Fell aufzustellen. Manchmal folgte ich ihm, schaltete das Licht an und sagte, »Siehst du, niemand da, brauchst dich nicht aufregen.« Wahrscheinlich mehr zu meiner eigenen Beruhigung als zu seiner. Richtig schockiert war ich jedoch einige Zeit später, als unsere Tochter etwa 5 oder 6 Monate alt war. Ich stand mit ihr am Wickeltisch. Sie war etwas quengelig, doch plötzlich schaute sie über meine Schulter hinweg in die obere Ecke ihres Zimmers, fing an zu lächeln und fast zu kichern. Sie schien sich köstlich zu amüsieren über etwas, das ich nicht sehen konnte. Ihr könnt euch vorstellen, wie schnell ich mein Kind samt Zubehör geschnappt und das Zimmer verlassen habe. Mein Mann durfte als erster wieder hinein. Natürlich war niemand da. So etwas geschah bei unserer Tochter nie wieder. Buddy hatte zwar immer mal seine Eckenmomente, aber als wir schließlich erneut umzogen, hörte es auf. So, das war's. Ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend geschrieben und dass euch meine Erlebnisse gefallen haben. Bitte Mädels, macht weiter so. Ihr seid spitze. Herzliche Grüße aus Österreich, eure Eva. Creepy Kids.
Ja, also dann ist schon auf jeden Fall anders krass.
Ist auch
also,
eklig, ja.
Ja, eklig. Also wirklich, das fühlt sich ganz, ganz eklig an, das zu hören. Mhm. So. Das verstehe ich. Bei den Geschichten mit Buddy und den Ecken habe ich eine Theorie.
Aha.
Und ich würde gerne an der Stelle, müsste ich wissen, wie die neue Wohnung oder das Haus, wo ihr jetzt wohnt,
bitte aussieht. Einmal den Grundriss schicken.
Weil, wenn du ein protektives Hündchen hast, auch ja. wenn der eine Knutschkugel ist und auch ja. Menschen wohlgesonnen,
ja.
trotzdem kommt er ja im Zweifel mit den Menschen in Kontakt, die ihr nach Hause einladet und wo er weiß, ist fein und so. Und wenn du trotzdem ein Beschützerchen zu Hause hast, kann ich mir gut vorstellen, weil es sich ja immer um Vorräume gehandelt hat. Und die Küche scheint ja auch irgendwie damit in Kontakt zu sein. Mhm. Also es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so weit entfernt voneinander, dass ich mir vorstellen kann, dass er einfach dann doch irgendwie, die haben ja sehr feine Nasen und so, wenn die dann irgendwie eine kleine Sensation von draußen doch wahrgenommen haben, dass er dann einfach quasi wie angeschlagen hat, aber auf etwas, was ihr gar nicht wahrgenommen habt.
Vielleicht.
Also das wäre so eine mögliche Erklärung für die Vorraumsache.
Ja.
Und auch vielleicht dafür, dass das jetzt aufgehört hat, je nachdem, was ihr jetzt für ein Haus oder eine Wohnung bewohnt, wie die Gegebenheiten
sind. Vielleicht
hat
die keinen Vorraum.
Genau, vielleicht ist das so. Und wobei dann würde natürlich trotzdem, wobei, wenn du vorher zum Beispiel in einem Mietshaus wohnst und du wohnst an einem Flur und du hast da einen Vorraum quasi zum Flur, dann ist das vielleicht was anderes, als wenn du zum Beispiel in einem Einfamilienhaus wohnst, wo
absolut.
Halt nicht unmittelbar ständig jemand vorbeiläuft, weil du zum Beispiel auch einen Vorgarten hast oder sowas, ne?
Ja. Ja.
Das wäre eine Möglichkeit dazu. Ja, zu der Sache mit deiner Tochter habe ich keine Erklärung.
Er ist einfach gruselig. Ja, ist einfach
scheißgruselig.
Ja.
Und ich verstehe auch, dass du sie einfach gepackt und hast und
die Kombination ist halt auch, ne? Du hast deinen Hund mit seinen Eckenmomenten, genau. Weshalb du sowieso, da kann man sich noch sagen, ja, der hört, der sieht, der riecht, irgendwas ist.
Genau.
Der sieht ein Eichhörnchen.
Und dann machst
Ahnung.
Du auch genau, dann bist du so, das musste ich auch, ich musste an mich denken in der Situation, wo wir dieses, wo Hazel, nee, warte mal, das war das gleiche, doch, das war der gleiche, die gleiche Vacation.
Ja.
Aber wo dieses Geräusch im Badezimmer war, als wir zusammen im Haus in Holland waren.
Wo das Fenster zugeknallt
genau,
ist.
Genau, wo einfach das Fenster zugeknallt ist und du dann auch so, was war das denn? Ja, was soll das gewesen sein? Also ich war dann auch so, ja, beruhig dich doch mal, was soll das gewesen sein? Die Tür im Zweifel, weißt du, so dieser Moment von, siehst du keiner da, muss dich nicht aufregen, ne, so irgendwie.
Ja, vor allem, dass man das doch eigentlich macht, um sich selbst
natürlich.
Zu
natürlich, natürlich machen wir uns nichts vor, einfach nur um sich selbst.
Das ist das, wenn Hazel creepy wird, dann gehe ich in den Mutti-Modus.
Ja, klar, du hast ja auch dann gerade keinen, der das für dich macht.
Genau, und dann gehe ich in den Mutti-Modus, aber auch um mich selbst zu beruhigen,
ja, natürlich,
nicht nur den
klar.
Hund.
Ja, klar, ist einfach ein Regulationsmechanismus.
Genau. Ja.
Smart.
Einfach Emotionsregulation. Vielen Dank jedenfalls für deine Einsendungen, Eva. Das war auch sehr cozy, mauschelig.
Auf jeden Fall. Die nächsten Geschichten kommen von Melanie. Liebe Stimme im Kopf, ich habe all eure Podcast-Folgen gehört und mag den Podcast und die Mischung aus True Crime und Creep-Me-Out-Hörergeschichten sehr. Eigentlich ist es nicht meine Art, meine Geschichte zu teilen oder überhaupt an unbekannte Menschen aus einem Podcast zu schreiben, aber irgendwann ist nun mal immer das erste Mal für alles. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich kein Schreiberling bin und deshalb vermutlich eher sachlich statt atmosphärisch geschrieben habe. Bin euch auch nicht böse, wenn meine Geschichte zu langweilig für euren Podcast ist. Allein das Aufschreiben hat mir schon beim Verarbeiten geholfen. Liebe Grüße, euer Hörerherzchen Melanie. Ich war schon immer sehr empfänglich für das Übersinnliche. Auch wenn ich eher glaube, dass wir alle ein gewisses Gespür dafür haben, je älter wir werden, desto mehr werden wir verkopft. Alles, was nicht erklärbar oder gruselig ist, wird uns in gewisser Weise abtrainiert und existiert somit irgendwann nicht mehr. Grundsätzlich bin ich auch aufgrund meines Berufes eher ein Kopfmensch. Als Head of HR and Payroll muss ich viele Entscheidungen treffen, bedacht und rational. Trotzdem habe ich schon als Kind die Erfahrung gemacht, dass mehr existiert, als wir sehen und erklären können. Bis zu ihrem Tod Anfang November erzählte meine Oma immer wieder, wie ich als kleines Mädchen bei ihr und meinem Opa übernachtet habe. Eines Nachts sei ich aus dem Tiefschlaf erwacht und hätte gesagt, meine Tante hätte einen blonden Engel geboren. Ich wusste damals nichts von ihrer Schwangerschaft. Tatsächlich kam in dieser Nacht meine Cousine zur Welt, die bis heute blonde Engelslocken hat. Oft erzählte ich auch, dass mich abends eine alte Frau besuchen würde, um mir gute Nacht zu sagen. Ich beschrieb sie meinen Eltern und es stellte sich heraus, dass es die Großtante meiner Mutter war, die in der Nacht gestorben war, in der ich geboren wurde. Ihr seht schon, ich sammelte schon als Kind solche Erfahrungen. Doch je älter ich wurde, desto mehr verwandelten sie sich in unbestimmte Gefühle, meist Déjà-vus. Erwachsene erklärten mir das immer als Fantasie. Nur meine Oma glaubte mir. Dies nur als Vorgeschichte, damit ihr meine eigentliche Geschichte versteht. Mit Anfang 20 zog ich in meine erste eigene Wohnung. Eigentlich sollte mein damaliger Freund mit einziehen, aber es kam anders. In einer Nacht wachte ich auf, mit dem Gefühl, dass jemand in der Schlafzimmertür stand. Ganz konkret, ein Mann, komplett schwarz. Im Halbschlaf konnte ich kaum erkennen, ob er ein Gesicht hatte oder ob es verdeckt war. Ich redete mir ein, es sei ein Traum. Trotzdem war es unheimlich, da ich im Dachgeschoss eines ruhigen Familienhauses in meinem Heimatdorf wohnte. Dort gab es keine Einbrüche, keine Vorkommnisse. Vielleicht war es meine erste Schlafparalyse, dachte ich. Es passierte dann lange nichts mehr, nur das Gefühl blieb, nie ganz allein zu sein. Später zog ich zu meinem zweiten Freund in seine Heimatstadt. Dort fühlte ich mich sehr einsam und nach der Trennung kehrte ich zurück in meine Heimat. Nicht in mein Dorf, aber in dieselbe Stadt. Und sobald ich wieder allein wohnte, verstärkte sich das Gefühl erneut. Immer wieder wachte ich nachts auf, sicher, dass jemand bei mir im Zimmer war. Immer wieder diese schwarze Gestalt. Mal wirkte sie menschlicher, mal eher wie eine Schreckensgestalt, aber immer ohne Gesicht. Es machte mir immer mehr Angst und je öfter ich euren Podcast hörte, desto sicherer war ich, dass es Schlafparalyse und der berühmte Schattenmann sein musste. Doch diesen Sommer passierte etwas, das mich zweifeln ließ. Ich trage eine Smartwatch, die auch meinen Schlaf trackt. In jener Nacht war der Akku leer, also hing die Uhr am Ladegerät. Mitten in der Nacht wachte ich auf, diesmal nicht, weil ich die Gestalt spürte, sondern weil ich schlurfende Schritte hörte. Vom Schlafzimmer in Richtung Küche. Ich hatte schreckliche Angst. Auf meinem Handy sah ich 2:44 Uhr.
Ich machte mir ein Hörspiel Bibi und Tina an, um mich zu beruhigen. Am nächsten Tag im Büro bekam ich einen Riesenschreck. Meine Uhr schickte mir einen Schlafbericht. Das konnte nicht sein. Sie war ja die ganze Nacht am Ladegerät. Trotzdem zeichnete sie Schlafphasen und Puls auf und gegen 2.45 Uhr auch Bewegungen in Form von Schritten. Ich hatte solche Angst, dass ich noch am selben Abend in einen Esoterik-Shop fuhr. Ich kaufte weißen Salbei und Drachenblut und räucherte meine gesamte Wohnung aus, bis der Rauchmelder losging. Dabei hatte ich das starke Gefühl, mich entschuldigen zu müssen. Ich weinte, bat mehrmals um Verzeihung und sagte, dass ich dankbar für den Schutz sei, dass es mich aber zu sehr ängstigte und ich nun allein zurechtkommen müsse. Seitdem, das war vor etwa 6 bis 7 Monaten, ist nichts mehr passiert. Doch das Gefühl bleibt, dass etwas eigentlich nur auf mich aufpassen wollte und dass ich es vielleicht aus Angst vertrieben habe. Denn Gutes ist mir seither nicht mehr passiert. Eher habe ich wieder das Gefühl, wirklich allein zu sein, als würde etwas Wichtiges fehlen. Manchmal denke ich, dass ich vielleicht nicht nur meine Wohnung, sondern auch mein eigenes Gespür für Übersinnliches ausgeräuchert habe. Vielleicht war es ein ganz natürlicher Teil von mir. Tröstlich ist für mich nur der Gedanke, dass es vielleicht verstorbene Familienangehörige waren, die gespürt haben, wie schwer meine Zeiten waren und die bei mir sein wollten. Dann hätten sie sicher Verständnis, dass ich aus Angst so gehandelt habe und dass ich ihnen letztlich nur ihren eigenen Frieden geben wollte. Mensch.
Das ist ja aber auch spannend.
Ja.
Also das Gefühl sich selbst, also beziehungsweise.
Ja, finde ich auch.
Du merkst den Effekt einer Ausräucherung irgendwie oder ne, hast dann das Gefühl, dass sich was verändert hat, aber auf einmal hast du das Gefühl, es fehlt so ein Teil von dir. Also dass dir dieses, wobei ich glaube, würde das überhaupt gehen? Ich meine, gut, manchmal ist es auch einfach eine emotionale, manchmal fühlt man sich weiter weg von der Welt. Also ja, als wäre die Wand.
Ja, ich glaube auch. Also
die Mauer zwischen einem selbst und der Welt irgendwie größer, weniger groß.
Ich glaube auch, dass das in erster Linie vielleicht darauf zurückzuführen, dass, also es klingt auch so, als hättest du nicht so gerade so richtig rosige Zeiten gehabt und als wäre es ein bisschen hart gewesen, ehrlicherweise. Ja. Und ich möchte hier nichts absprechen oder so, aber das, was du gerade sagst, ist ja eigentlich eine Symbolik dafür. Dieses Gefühl, die Wand zwischen einem selbst und der Welt ist irgendwie dicker.
Ist dieses Einsamkeitsgefühl,
genau,
ne?
Genau.
Ja.
Und ich verstehe das. Ich finde nur, du solltest deine Entscheidung auf keinen Fall bereuen. Also ich finde, du findest auch gute Erklärungen dafür. Aber wenn du dich unwohl gefühlt hast mit der Situation, dann ist das, was du gemacht hast mit dem Ausräuchern, völlig in Ordnung. Und
ja, das sowieso.
Weißt du, so. Und ich glaube auch, dass wenn du dich darüber trösten kannst, dass das Familienangehörige waren, von denen du weißt, sie hätten dann dafür auf jeden Fall auch Verständnis gehabt, weil sie einfach für dich Verständnis haben per se. Ist das eine gute Erklärung?
Ich glaube eigentlich, egal was es war, es scheint ja Verständnis gehabt zu haben, weil es hat ja funktioniert.
Und
mit
es
dem
ist nicht wütend geworden.
Nee, es ist ja nichts passiert. Ja, genau. So, egal was es letzten Endes war. Und ich finde, Ausräuchern ist eigentlich so ein witziges Tool. Ich finde, wenn man sich igelig fühlt, also irgendwie unwohl, einfach mal machen.
Ja.
Also im Zweifel beruhigt es auch einfach den eigenen Geist, weil man das Gefühl hat, was gemacht zu haben. Dagegen.
Ja, voll. Nur bei der Sache war es ja jetzt eben so, dass ich das Gefühl hatte, das hatte ich quasi eigentlich hinten raus gar nicht so sehr beruhigt, sondern eher so dieses Einsamkeitsgefühl noch mehr hervorgekramt. Und ich hoffe, wie gesagt, die Geschichten sind ja jetzt schon seit einer Weile in unserem Postfach.
Ja.
Ich hoffe einfach, es geht dir inzwischen etwas besser und du konntest diese Wand zwischen dir und der Welt ein bisschen reduzieren.
Das mit der Uhr finde ich trotzdem sehr rätselhaft.
Das finde ich auch rätselhaft.
Vor allem, es hat einen Puls aufgezeichnet.
Das finde ich auch.
Vielleicht hat man ja einfach irgendeinen falschen alten Bericht, also irgendwie so eine Art Bug.
Ja.
Oder so. Aber ich fände es auch weird.
Das ist auch komisch.
Ich fände es auch weird, wenn ich auf einmal.
Ja, total, total. Ja. Das finde ich auch gruselig, ja.
Ich nutze aktuell auch so einen Wecker, der meine Schlafphasen trackt. Wenn ihr komische Geräusche hört, Hazel wuselt hinter mir in einer Gardine rum. Sie versucht sich ein Bett zu machen. It is wie it is.
Mhm.
Wir sitzen halt zu dritt hier.
Ja, ja.
Ich habe auf jeden Fall auch so einen Wecker, der meine Schlafphasen trackt, um dich dann halt dann zu wecken, wenn du nicht gerade komplett im Tiefschlaf bist, weil dann bist du nicht ganz so verklatscht.
Ja.
Und der hat der zeichnet auch auf, wenn ich rede oder so oder wenn irgendwelche Geräusche sind. Ich habe letztens übel im Schlaf gelacht, was ich am nächsten Morgen extrem creepy fand, das abzuhören.
Wie, Moment, ehrlich? Du kannst das dann abhören?
Ja, kannst du am nächsten Morgen, wird dir das alles, du hörst alles, was du im Schlaf so machst. Wow. Also das zeichnet alles auf, ne?
Ja.
Schnarchen, reden.
Ja.
Geräusche von draußen.
Aber das ist nicht deine Smartwatch.
Das ist eine App. Und die misst auch die Lautstärke generell, also wie viel Dezibel. Du siehst zum Beispiel morgens, wenn die Bauarbeiten anfangen, ist die Gesamtlautstärke einfach extrem erhöht. Und dann könntest du sehen, wie sich das auf deinen Schlaf auswirkt. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau das Ding misst, weil es ist ja nicht mit mir angeschlossen. Aber Fakt ist, diese Audioaufnahmefunktion funktioniert. Erstmal, da würde ich mir die Hose scheißen, wenn ich auf einmal irgendwas höre, was nicht da sein sollte.
Auf jeden Fall.
Aber bisher habe ich immer nur mich gehört. Unter anderem, wo ich mich nachts über irgendwas kaputt gelacht habe, was ich am nächsten Morgen extrem creepy fand.
Ja, das finde ich auch. Aber witzig ist es auch trotzdem.
Also witzig.
Aber du bist nicht wach geworden davon.
Nein, ich kann mich an nichts erinnern.
Okay, na gut.
Ich habe es nur am nächsten Morgen gehört, dass ich scheinbar irgendwas lustig fand.
Ja, okay.
So ein bisschen gruselig. Ach ja. Vielen Dank.
Eine Kleinigkeit noch.
Ja.
Ich kenne das Gefühl, mich zu gruseln und mir Bibi und Tina anzumachen. Das ist mir auch schon oft passiert. Oder Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Irgendwas, was mich so ganz, ganz doll so ein Sicherheitsgefühl von früher vermittelt, kenne ich absolut.
Mhm. Ich hatte auch letzte Woche hatte ich eine Nacht, boah, das war schlimm. Ich hatte einen Albtraum nach dem anderen.
Scheiße.
Ich bin gefühlt in dieser Nacht durch 1000 Ebenen gefallen und immer in einem neuen Albtraum aufgewacht, irgendwie, keine Ahnung, bis ich dann irgendwann um 4 wach wurde, aber mit einem so ekelhaften Gefühl, dass ich muss mich danach erstmal akklimatisieren, weil ich hätte dann auch das Gefühl, wenn ich direkt weiterschlafen würde, hätte ich einfach nur Angst, dass ich genau da weitermache, weil du dieses Gefühl wieder mit in den Schlaf nimmst. Und da muss ich auch immer erstmal aufwachen, alle Licht an, vielleicht kurz aufstehen, keine Ahnung.
Sonst gehst du wieder rein.
Genau.
Finde auch, und wenn du so kurz wach bist und dann wieder einschläfst, dann bist du auch manchmal noch tiefer drin.
Genau.
Irgendwie.
Und dann muss ich auch irgendwas Belangloses, Leichtes hören.
Da kann ich ja auch mal ganz kurz erzählen, dass du, kleines Arsch, mir letztens in meinem Traum, erinnerst du dich noch? Ich hatte letztens einen fiesen Albtraum von Denise.
Ja.
So, pass auf.
Ich habe gar nichts gemacht.
Ich kann jetzt nochmal kurz die Umstände dieses
Ich lag
Albtraums.
Hier nachts und habe einfach gelacht.
Ja. Ja, genau. Wahrscheinlich oh Gott, stell dir vor, es ist die gleiche Nacht. Nein,
das
ist 2 Wochen her oder 3 Wochen her. So. Ich bin nachts davon wach geworden, dass ich schluchzte. Und zwar sehr, sehr laut. Und das war total krass, weil ich bin schon öfter davon wach geworden, dass ich gelacht habe. Also das ist schon öfter passiert und ich habe auch nicht so oft Albträume, an die ich mich erinnern kann. In dieser Nacht habe ich es war fürchterlich, ich erzähle gleich was zum Traum, aber ich bin wach geworden davon, dass ich wirklich laut geschluchzt habe, aber ich hatte ein trockenes Gesicht, also ich habe nicht geweint. Mein Körper hat das dann aber realisiert, als ich wach wurde. Und das nochmal zu dieser Neuronenverknüpfung, dass du quasi einfach, also dass dein Körper zuerst Dinge tut und du dann quasi, dass du quasi dich in einen Zustand versetzen kannst, auch durch die Atmung oder dass du etwas tust, was der Körper als ein Signal erkennt, jetzt etwas anderes zu tun. Mhm. Mein Körper hat die Tränen hinterhergeschickt in dem Moment, als ich wach war.
Ah. Mhm.
Als ich wach wurde und realisiert habe, dass ich schluchze, hat mein Körper sofort Tränen produziert und ich habe richtig hart geweint. Weil Denise nämlich, ich weiß nicht warum, es war ein Picknick und zwar mit Arbeitskollegen mit Lektorinnen von Bastei Lübbe, ich weiß nicht.
Die kenne ich wahrscheinlich
gar nicht. So, wir waren auf einer Wiese und hatten da so eine Art Firmenpicknick und du warst auch da und auf der Wiese stand ein Schrank.
Ah ja.
Ja.
Na klar.
Und du saßt in dem Schrank.
Ich saß in dem Schrank.
Ja, später.
Das hast du mir alles noch nicht erzählt.
Nein, ich war auch so aufgelöst. Ich habe dir an dem Morgen noch eine Nachricht gemacht und habe gesagt, du hast mich heute Nacht richtig gepiesackt. Und dann, wir haben uns gestritten und du hast mich richtig ungerecht behandelt. So richtig, richtig doll ungerecht. Ich hatte irgendwas, was ich angesprochen habe, was mich sehr, sehr gestört hat und wo ich das Gefühl hatte, okay, du hast wirklich so richtig dicht gemacht und du hast, ich konnte gar nicht an dich rankommen. Du warst richtig, richtig, richtig dicht. So, also sowas hatten wir noch nie und sowas würde mit dir auch nicht passieren. Aber du hast so richtig die Schotten runtergelassen und ich hatte das Gefühl, okay, ich komme an dich auf gar keinen Fall mehr
ran. Wie konntest du mich überhaupt ernst nehmen, wenn ich dabei in einem Schrank auf einer Wiese saß?
Ja, weil es ist ein Traum, Bruder.
Ja, ich weiß.
Ja, also weißt du.
Es muss ja auch gar nichts Schlimmes passieren, aber die Stimmung macht es ja auch.
Ja, die Stimmung
macht
es,
ne?
Und vor allem im Traum ist ja auch alles irgendwie erlaubt. Also da ist ja nichts, was irgendwie dann, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt unrealistisch, weil ich habe, es war ein sehr realistisches Gefühl. Und du hast mich halt so ungerecht behandelt und ich habe dann damit geendet, dass ich zu dir gesagt habe, irgendwie, ich würde mir wünschen, du würdest das mal reflektieren jetzt und du würdest mal drüber nachdenken, was das jetzt für eine Situation war. Und damit sind wir auseinandergegangen und ich war so fertig und dann hat noch eine meiner Lieblingslektorin von Lübbe gesagt, die kriegt sich schon wieder ein oder so. Es war so ganz, ganz schräg. Aber der war so schlimm und hat mir so ein ungerechtes, fürchterliches Gefühl gemacht, dieser Traum, dass ich davon wirklich wach geworden bin, dass ich richtig hart geweint habe.
Das tat mir auch richtig leid, als ich das gehört habe.
Ja, Mann.
Und das Ding, also ich glaube nicht groß an Traumdeutung, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, also ich bei mir sehe ich halt immer zu 100%, ich verarbeite Dinge, die im Alltag passieren.
Ja.
Aber trotzdem.
Das hatte nichts mit dir zu tun. Ich weiß nicht, warum du jetzt da aufgetaucht bist.
Warum war ich so?
Ich weiß nicht, ja, warum du so warst. Ich muss ja jetzt kryptisch bleiben, aber warum du so warst, warum mir das begegnet
ist, so,
kannst du dir
weil
denken.
Du, genau, weil du das Verhalten
ich
kennst.
Ich habe schon, genau, das Verhalten kenne ich sehr gut und das hat mir sehr viele schlechte Gefühle
Aber du
bereitet.
Weißt nicht, was dich so gestört hat, was du angesprochen hast, woraufhin ich
das
mich so...
Das war auch irgendein Nonsens. Das war kein... Wir hatten kein, also da war, das war auch kein Gespräch, was irgendwie, was hätte einen Schluss zulassen können auf die Realität. Das war auch irgendein Nonsens. Aber das Gefühl, was da war, ich weiß nicht, warum mein Körper mir nochmal sagen musste, ey, guck mal, kannst du dich noch erinnern, wie scheiße das war? So, wie scheiße das, wie oft das scheiße war? Aber das, ja genau, dieses Gefühl hatte ich dann, davon bin ich dann aufgewacht, ja.
Habe ich dir von meiner Traumschleife erzählt?
Von der Albtraumwoche letzte Woche? Nein.
Wir sind ja hier offen. Ich mache das jetzt, weil ihr erzählt ja auch. Deswegen erzähle ich jetzt auch. Und zwar, das war sehr fies, denn meine Oma ist gestorben.
Das ist
letzte Woche.
Passiert.
Das ist in echt passiert. Ja. Genau, das ist in echt passiert. Und ich war halt stark damit konfrontiert, dadurch, dass ich das Heimzimmer mit ausgeräumt habe, dass ich beim Bestatter war und ne, dass wir da die Gespräche geführt haben, um die Beerdigung zu planen und das dann auch in der Woche ein bisschen mitgemacht habe und so. Also ich war einfach, das war einfach allgegenwärtig, deswegen ist es nicht sonderlich, also seltsam, dass mir das irgendwie im Kopf rumspukte, ist halt so. Deswegen, das meine ich mit, ich weiß in der Regel, wo Träume herkommen. Naja, jedenfalls lag ich in meinem Bett und ich liege immer mit dem Gesicht zur Wand und ganz, ganz nah an der Wand. Und ich war noch nicht ganz eingeschlafen, aber ich merkte, ich dämmerte so dahin. Und dann hatte ich auf einmal dieses Schlafparalysengefühl, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mit der absoluten Gewissheit, dass meine Oma vor meinem Bett steht und unfassbar sauer auf mich ist.
Oh nee.
Und mit, was gar nicht zu ihr passt.
Ja.
Gar nicht.
Ja.
Null. Also das war sehr out of context. Aber mit diesem Gefühl, ich konnte diese Paralyse nicht lösen, ich konnte mich nicht umdrehen, aber mit diesem Gefühl bin ich dann eingeschlafen und von da aus habe ich dann angefangen zu träumen und ich habe dieses Gefühl so durch jeden Traum mitgenommen und habe dann auch, was war das denn? Es waren, wie gesagt, ganz viele verschiedene krieg kurze Träume gefühlt, aber in einem Traum saß ich auch mit einer anderen Person im Auto und wir sind so eine super mitten im Schneesturm nachts so eine super enge, gefährliche Serpentinstraße entlang gefahren.
Eine kurvige Schafe.
Eine kurvige Schafe, aber richtig. Und dann ist der Fahrer auf einmal angefangen, irgendwie auf dem Rücksitz rumzuwühlen und nicht mehr auf die Straße zu gucken.
Oh, nee.
Und dann habe ich Panik gekriegt und wollte das Lenkrad festhalten, woraufhin wir fast von der Straße abgekommen sind. Woraufhin ich dann halt mit so einer Streitsituation, wie du in deinem Traum konfrontiert wurdest, dass ich so dann angegangen wurde dafür. Und also es war, alle waren wütend auf mich und alles war schlimm. So irgendwie. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und hatte halt dieses ekelhafte Gefühl.
Ja.
Und war so, nee, das muss ich jetzt erstmal
von der Realität separieren und eine Runde Bibi Blocksberg
genau,
hören.
Genau, so.
Oh Mann, ey,
ja. Aber genau, das war das. Träume, gruselig. So, liebe Melanie, viel Senf von uns an dieser Stelle. Genau. Vielen Dank auch für deinen
und
Senf.
Genau, vielen, vielen Dank und auch für die Tür in die persönliche Ebene hier bei uns, dass wir da so schön anknüpfen konnten jetzt.
Ja.
Okay, die nächste Geschichte kommt von Chrissy. Hallo liebe Denise, hallo liebe Pia. Zuallererst einmal Props an euch. Ich feiere euren Podcast und suchte seit Tagen Stimme im Kopf durch. Ich liebe es, mich zu gruseln. Allerdings nur, solange ich mich in Sicherheit wähne und die Creepy-Szenarien sich ausschließlich im Film abspielen. Und damit komme ich auch schon zu meiner Geschichte. Im Jahr 2014, mit 24 Jahren, arbeitete ich im ambulanten Pflegedienst. Ich war dort für nur eine Dame zuständig. Sie war erst 54 Jahre alt und lebte nach einem schweren Unfall, sie war von einem Auto angefahren worden, wieder bei ihren Eltern. Seitdem litt sie unter einer Hemiparese. Ihr Kurzzeitgedächtnis war stark beeinträchtigt und sprechen konnte sie leider auch nicht mehr. An guten Tagen konnte sie noch Dinge aufschreiben, allerdings waren es immer dieselben Wörter. Rausgehen, sie war sehr naturverbunden und liebte es, draußen zu sein. Mehr machen, gemeint war mehr Physio- oder Ergotherapie. Gesund werden. Es war eine warme Sommernacht. Ich hatte Nachtschicht. Ich brachte Maria, Name geändert, ins Bett und schaltete ihr den Fernseher ein. Wenn ich sie nicht direkt betreute, erledigte ich kleine Aufgaben im Haushalt. Wäsche zusammenlegen, Staubwischen und so weiter. Gegen Mitternacht sah ich noch einmal nach ihr, um die Inkontinenzeinlage zu wechseln. Ich schaltete das Nachtlicht ein. Sie war wach, starrte in die linke Ecke des Zimmers. Auf meine Ansprache reagierte sie immerhin mit Nicken und Augenzwinkern. Das Zimmer war nachts immer etwas gruselig, nicht zuletzt wegen der Puppen auf dem Schrank, deren Augen mich regelrecht verfolgten. Ich sagte ihr, dass ich kurz auf den Balkon gehe, um eine Zigarette zu rauchen und dann wieder nach ihr sehe. Die Aussicht von dort war traumhaft. Das Haus lag sehr ländlich, ohne Internet oder Handyempfang. Es war eine sternenklare Nacht. Ich blickte in die Ferne und sofort fielen mir drei hell leuchtende Punkte am Himmel auf. Ein extremes Angstgefühl stieg in mir auf. Eines der Lichter begann sich zu bewegen, und zwar in meine Richtung. Es kam näher und näher, und das Gefühl, das mich überkam, war absolut unnatürlich. Panisch riss ich die Balkontür auf, rannte ins Haus und zog die Vorhänge zu. Als ich wieder nach Maria sah, schlief sie friedlich. Ich aber konnte die ganze restliche Nacht nicht abschalten. Im hell erleuchteten Wohnzimmer versuchte ich, mich mit Putzen abzulenken, doch die Bilder ließen mich nicht los. Es war kein Flugzeug, kein Hubschrauber. So bewegt sich nichts Natürliches. Ich war heilfroh, als endlich die Sonne aufging.
Doch, lies mal weiter.
Bruder.
Pia weint.
Leute,
oh, das hatten wir auch schon lange
schnallt
nicht mehr.
Euch warm an.
Da kommt jetzt was.
Hui, 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 hui. Ich klicke mal nicht, ne?
Nee.
Lassen wir mal so drin.
Nicht allein.
Kurz vor meinem Feierabend kam Marias Vater wie immer zum morgendlichen Ritual ins Zimmer. Maria war aufgeregt, deutete sofort auf ihren Schreibblock. Ich legte ihn ihr hin, gab ihr den Stift und rechnete mit den gewohnten drei Worten, doch diesmal schrieb sie etwas anderes. Als sie den Stift beiseite legte, stand da: Besuch war da. Mir gefror das Blut in den Adern. Ich musste kreidebleich geworden sein, denn ihr Vater fragte sofort, ob es mir nicht gut ginge. Ich schüttelte nur fassungslos den Kopf. Und in diesem Moment trat meine ersehnte Ablöse ins Zimmer. Bis heute weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Mittlerweile arbeite ich dort nicht mehr, aber bei den Erinnerungen an diese Nacht läuft mir immer noch ein Schauer über den Rücken. Vielleicht habt ja ihr oder ein anderer Zuhörer eine plausible Erklärung oder sogar ein ähnliches Erlebnis. Liebe Grüße und macht bitte weiter so, eure Chrissy.
Bruder, nee.
It's Giving die vierte Art, glaube ich, hieß der Film.
Ja, also nee. Nee. Kann ich nicht, will ich nicht. Kann ich einfach nicht. Ich kann es nicht.
Die vierte Art, glaube ich, heißt, das ist ein guter Film. Mhm. Passt genau dazu.
Super gut.
Wo man nachts dann Besuch kriegt, aber das weiß man nur noch unterbewusst. Ja. Und dann gibt es so Hypnose. Das ist auch so ein Found-Footage-Film, wo so Therapiesitzungen gefilmt werden.
Klingt richtig gut für mich. Boah, nee. Ich habe ohne Scheiß, das ist wirklich das Gruseligste seit langem, will ich mal gesagt haben. Das finde ich wirklich, wirklich scheiße creepy.
Aber sie spricht immerhin von Besuch.
Ja, ja.
Wenn es was richtig Schlimmes gewesen wäre, würde ich nicht von Besuch war da sagen. Dann würde ich sagen,
vielleicht
heilige Scheiße.
Vielleicht hat Maria auch Humor.
Ja.
Also ich finde es auf jeden Fall krass. Vielen Dank. Ich finde es auch das war eine interessante Geschichte aus mehreren Gründen.
Ja, finde ich auch. Allein das Setting.
Das Setting auch total.
Auch gut geschrieben, ja, genau. Und beschrieben, ja. Und atmosphärisch. Ja.
Sehr spannend. Ja. Sehr spannend und auch sehr unterhaltsam auf diese schräge Art, mhm, eben. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Chrissy.
Mhm. Ja, vielen
Dank.
Ja,
ich weiß nicht, was ich dazu sonst sagen
soll. Ich weiß
auch
nicht, das ist scheiße gruselig einfach.
Ja.
Ist einfach scheiße gruselig. Ja. Auch das Gefühl, das du hattest. Es wirkte so instinktiv von dir beschrieben.
Ja.
Das ist einfach, das ist was Unnatürliches, das ist nicht gut, ich muss jetzt rein.
Ja, genau. Und dann das.
Mhm.
Ja.
Nee.
Wow.
Okay.
Wow.
Ja, vielen Dank, liebe Chrissy. Für diesen
Schocker. Ja, kann man nur sagen.
Wir kommen zu unserer letzten Geschichte, die aber ein bisschen länger ist, sind auch mehrere Geschichten eigentlich, und zwar von der Hallöchen. Ich heiße und wollte nach einigen Zuhörerfolgen auch mal etwas loswerden. Zuerst aber ein großes Dankeschön für all die mit Schweiß, Seele und Leidenschaft gefüllten Folgen. Ihr habt einen tollen, gruseligen...
Mit Schweiß.
Ja, it's true.
So süß.
Ihr habt einen tollen, gruseligen, gemütlichen und spannenden Ort erschaffen.
Oh,
wie süß.
Ja,
genau,
ehrlich.
Das wollte ich immer.
Ja, wirklich.
Ja, genau, toll, weil nette Leute, aber auch gruselig, aber auch gemütlich dabei.
Ja, das ist so.
Das finde ich
schön,
gut.
Schön. Unsere Freundin Nina würde sagen, wir haben einen Raum aufgemacht.
Ich habe euch vor etwas mehr als einem halben Jahr entdeckt und hänge noch etwas hinterher. Heute habe ich Folge 44 gehört.
Wow.
Folge 172.
Naja, aber ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja. Deshalb weiß ich nicht sicher, ob ihr noch Zuhörerfolgen macht. Machen wir.
Forever.
Falls nicht, tut es mir leid, dann ignoriert meine Mail einfach. Helena. Sollte es aber passen, freue ich mich, wenn ihr vielleicht etwas davon vorlest. Bitte erwähnt dabei nicht meinen Namen. Zur Übersicht habe ich kleine Überschriften eingefügt, die ihr nicht unbedingt mit vorlesen müsst. Piepen wir aber.
Ja.
Nummer 1. Unbekannte Frau mit einem Koffer. Als Kind ging ich oft mit meiner Mutter zu Treffen von anderen gläubigen Familien. Dort spielte ich meistens mit zwei Schwestern. Eines Tages waren wir auf dem Spielplatz im Innenhof eines Wohnblocks. Die beiden kletterten auf einen Baum, während ich Wache stand. Plötzlich rief mich die ältere Schwester von oben. Kurz darauf stürzte sie und fiel direkt in die Arme einer fremden Frau, die wie aus dem Nichts dort stand. Beide landeten unsanft auf dem Boden, doch Schlimmeres wurde verhindert. Die Frau nahm später ihren Koffer und verließ den Spielplatz durch den weiter entfernten Ausgang. Ich war sicher, dass sie nicht durch den anderen Eingang gekommen sein konnte. Ich hätte sie sehen oder zumindest den Koffer hören müssen. Für mich wirkte es so, als wäre sie einfach plötzlich da gewesen. Nummer 2. Meine erste und einzige Schlafparalyse. In einer Nacht wachte ich auf und hörte ein Summen wie von Flügeln. Ich wollte mich bewegen, konnte aber nicht. An der Wand erschien ein riesiger Schatten, wie von einer Libelle, die immer näher an mein Ohr kam. Plötzlich kam mir der Gedanke, beweg deinen Finger. Und in dem Moment konnte ich meinen Zeigefinger bewegen. Sofort hörte das Geräusch auf. Hinter mir war nichts. Später in derselben Nacht passierte es noch einmal. Diesmal hörte ich ein Geräusch, als würde jemand direkt hinter mir auf dem Boden urinieren. Wieder konnte ich mich erst nach Bewegung des Fingers befreien. Und wieder war niemand da. Entschuldigung, schönen Dank auch. Was ist das für eine Schlafparalyse? Wenn ich so wäre, ich wäre richtig empört.
Wirklich.
Ein Satz noch. Seitdem hatte ich nie wieder eine Schlafparalyse, doch die Erfahrung war unglaublich real. Ja, wie gesagt, schönen Dank auch für diese Schlafparalyse. Es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist.
Aber wirklich. Und du liegst da und denkst dir, Bruder?
Dein Ernst?
Ja. Du pisst jetzt hin, was da los?
Ehrlich. Okay. Nummer 3. Geh in Träumen nicht mit Verstorbenen weg. Nach dem Tod meines Vaters träumte ich häufig von ihm. In diesen Träumen wollte er mich immer irgendwo mitnehmen. Burger King, Bus, Bahn. Doch jedes Mal wurde ich abgelenkt oder daran gehindert mitzugehen, etwa durch meine Mutter oder durch andere Umstände. Ich frage mich bis heute, was es bedeutet hätte, wenn ich tatsächlich mitgegangen wäre. Trotzdem sind diese Träume tröstlich, weil er darin immer warm lächelte, als wolle er mir sagen, ich solle mir keine Sorgen über unser letztes Gespräch machen. Nummer 4. Meine persönlichen Zeichen. Manchmal nehme ich kleine Dinge als persönliche Zeichen wahr. zum Beispiel während der Corona-Zeit. Ich überlegte, ob ich meine Maske abnehmen sollte. Genau in dem Moment kam eine Durchsage über den Center-Lautsprecher, die zum Maskentragen aufforderte. Ich sah es als klares Zeichen, die Maske aufzulassen. Ein anderes Mal war ich wütend auf eine Freundin, weil sie mir nichts von ihrer Trennung erzählt hatte. In der Nacht träumte ich, wie sie weinend zu mir kam. Am nächsten Tag, als ich meiner Mutter davon erzählte, hörten wir in der Wohnung ein unerklärliches Geräusch, als wäre etwas Holzartiges heruntergefallen, obwohl wir nichts fanden. Ich nahm es als Zeichen, meinen Ärger loszulassen und sie lieber selbst anzuschreiben. Nummer 5. Ein Traum meiner Mutter. Als meine Schwester nach einem Autounfall im Koma lag, träumte meine Mutter, wie sie mit ihr nachts durch einen Park lief. Auffällig war dabei eine Jacke, die sie im Traum trug, obwohl sie sie im echten Leben gar nicht besaß. Kurze Zeit später starb meine Schwester. Meine Mutter rannte in jener Nacht hektisch durchs Krankenhaus, genau wie im Traum, und trug dabei eine Jacke, die sie kurz zuvor von einer Freundin geschenkt bekommen hatte. Nachts musste sie weinend durch einen Park laufen, weil kein Bus mehr fuhr. Exakt wie in ihrem Traum. Sie glaubte, dass meine Schwester in diesem Moment wirklich bei ihr war, um sie zu trösten. Das waren meine 5 Erlebnisse. Vielen Dank fürs Durchlesen und bleibt sicher, denn wir alle wissen, draußen ist es gefährlich. Boah, die letzte war...
Ich habe mit dem Plot-Twist nicht gerechnet.
Nee, ich auch nicht.
Es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Das ist jetzt schon sicherlich eine sehr große Weile her und dennoch einfach unser Mitgefühl für den Verlust deiner Schwester, meine Güte.
Ja. Und auch einfach, also das war jetzt ein kleiner Auszug, aber es wurde dennoch sehr deutlich, wie albtraumhaft diese Nacht auch für deine Mutter gewesen sein muss.
Absolut,
einfach.
Und wirklich ja auch albtraumhaft im Wortsinn, ne?
Ja.
Ja, total.
Das ist einfach so.
Mein Gott.
Ja.
Vielen Dank für das Vertrauen, dass wir das hier platzieren dürfen, ne?
Mhm.
Und auch für deine gesammelten Geschichten und Ereignisse.
Mhm.
Was ich aus der einen Sache mitnehme, und es ist umso schöner nach der letzten über deinen persönlichen Verlust, dass du deinen Fokus auf die kleinen Zeichen im Leben gerichtet hast.
Das fand
hältst.
Ich auch schön.
Ja.
Ja.
Weil das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, aus eigener Erfahrung, wie ihr wisst, ein Shift im Fokus verändert alles und du siehst die kleinsten Zeichen überall, wo du sie brauchst, wenn du auf etwas fokussiert bist. Und aus deiner Geschichte ging auch hervor, dass du, also das, was du jetzt geschildert hast, waren ja 2 Dinge, die durchaus positiv behaftet waren. Auch das Zeichen, irgendwie die Maske lieber aufzulassen und ne, so vielleicht da, wer weiß, ne, ob du dich angesteckt hättest oder whatever. Also so, ich hatte so das Gefühl, es hatte ja eher einen positiven Grundtonus. Insgesamt hatte alles, was du geschrieben hast, auch sogar die Geschichte mit deiner Schwester einen positiven Grundtonus.
Mhm.
Und es ist sehr schön, dass du dir den behalten hast. Und ich finde eben, das bewirkt ganz viel im Leben, wenn wir sagen, okay, wir sehen diese kleinen Zeichen, auch Dinge zu tun oder zu unterlassen, die uns vielleicht in schwierige Situationen bringen könnten oder uns vor schwierigen Situationen bewahren könnten. Oder halt auch einfach, ich sehe diese kleinen Zeichen und habe so eine gewisse Art, mein Leben auf eine gute Art und Weise, eine gesunde Art und Weise zu romantisieren, die mir vielleicht mehr Gutes als Schlechtes bringt.
So. Ja. Ja. Und das muss ja gar nichts, also dieses auf kleine Zeichen aus der Umwelt achten, das muss ja gar nichts, wer weiß, wie spirituelles sein.
Absolut nicht.
Das ist ja auch einfach eine Frage, wie dein Unterbewusstsein deine Wahrnehmung beeinflusst und wo du eben den Fokus drauf setzt.
Ja, ganz genau. Immer.
Und was ich aber auch sagen muss, das habe ich auch schon gehört, von einer, ich will das jetzt ein bisschen anonym halten, weil ich da jetzt kein Einverständnis habe und so, aber von einer Person, die vor einiger Zeit durch die schwerste Phase ihres Lebens gegangen ist, glaube ich, und eigentlich auch das Gefühl hatte, es bahnte sich so langsam an, dass das alles demnächst kommen wird, dass sie, die eigentlich das Gefühl hatte, sehr weit weg von der Welt gerade zu sein, und als sie dann aber in diesem Sturm war, super viele krasse, wirklich teils auch eindeutige Zeichen quasi irgendwie gekriegt hat. Also es war schon insane. Zum Beispiel musste sie sich, das ist ein Beispiel, also es stand viel auf dem Spiel und es ging um die Entscheidung, eine Klinik auszusuchen von mehreren. Und auf einmal stand, glaube ich, morgens immer, wenn sie aus dem Fenster geguckt hat, ein Laster vor ihrem Fenster, wo ganz groß fett gedruckt eine Stadt, wo eine dieser Fachkliniken war, drauf geschrieben war. Und letzten Endes ist es diese Klinik geworden. Mhm. Und im Endeffekt kam raus, dass die andere Klinik, die auch noch zur Auswahl stand, dass der Chefarzt sich da auch nochmal gemeldet hat und gesagt hat, hätten wir nicht gepackt.
Okay, krass. Ja.
Also so Sachen auf einmal. Also richtig crazy. Und ja, wer weiß. Gerade, glaube ich, in so schweren Zeiten wird man, glaube ich, auch wieder feinstofflicher.
Glaube ich auch, weil du empfindsamer bist.
Ja.
Und weil du eben auch, ja, du wirst, sagen wir mal, unabhängig von Feinstofflichkeit.
Intuitiver? Du
wirst, ja, genau, genau. Du musst dich ja darauf verlassen.
Genau.
Du hast viel mehr mit deinem Bauchgefühl zu tun
mitunter.
Genau,
weil in Kontrolle hast du nichts, unter
Ganz
Kontrolle
genau.
hast du nichts mehr.
Und du musst quasi so go with the flow irgendwie klarkommen.
Mhm.
Und dann kann sich sowas auch ergeben.
Ja.
Aber ja, manchmal ist es auch einfach so, das auf das Bauchgefühl zu hören und Zeichen dort wahrzunehmen, wo du sie spürst.
Mhm.
Einfach auch, ja, im wörtlichen wie übertragenen Sinne lebensrettend sein kann und auch lebensbereichernd sein kann.
Ja, ne? Das denke ich auch. Ja. Du hast ja auch auf den Mann mit dem alten Mann mit weißem Bart gehört, der dir deine Lebensquest gegeben hat.
Ja, genau. Ja,
mit dem Hörbücher sprechen.
Genau. Ja. So. Ja, so ist es.
Ja. Das hätte man ja auch gar nicht so als Startschusszeichen sehen müssen.
Also Focus Shift.
Ja.
Kann helfen.
Voll. Ach, das war eine schöne Folge.
Ja,
da war irgendwie alles dabei.
Total.
Es war gruselig.
Und hast du jetzt Bock auf Herbst?
Voll.
Ja, also.
Unnormal. Erstmal Pumpkin Spice Latte jetzt machen.
Ehrlich, ey. Geil.
Ach, schön. Ja, vielen Dank an alle Hörerherzchen, die diese heutige Folge ermöglicht haben mit ihren Einsendungen, dass wir das alles teilen durften.
Genau.
Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ich muss doch noch hier
Hausmeistern.
Leute, es ist jetzt bald soweit. Wenn die Folge rauskommt, ist es wirklich gar nicht mehr lange.
Mhm.
Wir gehen live mit unserer Fernsehshow ab 18. September 22.15 Uhr im linearen Fernsehen auf TLC.
Mhm.
Einmal die Woche, jeden Donnerstag um 22.15 Uhr, startend mit dem 18. September. Gibt es eine pickepacke, vollgepackte Staffel, 8 Folgen, Stimme im Kopf, Stranger Crimes. Und wenn ihr die Early Bird seid, könnt ihr immer eine Woche vor Fernsehausstrahlung schon auf der App Discovery Plus im Streaming die neueste Folge schauen.
So ist
Und
es.
Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich
verrückt.
Zuschaut.
Ja, kommt mit uns auf die Couch.
Genau. So.
Ja. Okay, jetzt aber.
Yes.
So. Spooky Season steht vor der Tür. Es wird auch wieder mehr, wirklich, es waren turbulente Wochen. Es wird auch wieder mehr True Crime kommen.
Yes.
Das fühle ich auch.
Gibt gerade auch auf jeden Fall ja noch Monsterprojekte, die ausstehen.
Genau, auch das.
Ja.
Es ist, it's a mess, aber das werden wir durchstehen. Und dann gehen.
Genau.
Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Spooky Season mit euch. So.
Ja, wir freuen uns.
Genau. Ja. Okay, dann habt's fein, ihr Mäuse. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Yes.
Bis dahin, bleibt sicher. Es ist
gefährlich
da draußen.